Willkommen im Power Performance Podcast mit Paul Schlüter und Kevin Schmidt. In der heutigen Folge haben wir Percy Kovic zu Gast. Wir quatschen über seine bisherige sportliche Laufbahn, vom ersten Schritt ins Gym und zu seinem ersten Powerlifting-Wettkampf bis zu seinem internationalen Debüt. Wie er es geschafft hat, 3 Wettkämpfe innerhalb von 15 Wochen anzugehen und sich nicht zu verletzen. Sein Ernährungsverhalten. Wir lernen ihn auch außerhalb des Sportkontexts etwas mehr kennen und quatschen noch über viele weitere Themen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge.
So. Hallo und herzlich willkommen im Power Performance Podcast. Wir starten einfach direkt mal rein und haben heute einen Gast, der eigentlich, wenn man es so nimmt, bist du wiedererkennendes Thema bei uns, Percy. Ne, Percy Kovic hier heute zu Gast. Ich glaube, wenn ich es jetzt mal schätzen müsste, alle 8 Folgen wird der Name mal genannt, sage ich jetzt einfach mal. Könnte durchaus hinkommen. Und heute mal das erste Mal mit dabei. Wir haben alle Fragen bekommen. Ich habe mal gezählt, das sind alle Fragen, die wir bekommen haben, heute für dich. Vielleicht erstmal damit angefangen.
Du hast gezählt, das sind alle Fragen.
Das sind alle Fragen, genau. Also ich meine damit. Sehr gut. Es sind so viele Fragen, dass es alle Fragen sind. So, sehr gut.
Jungs, ganz kurze Frage. Hört ihr mich gerade?
Ja.
Weil ich sehe keinen Ausschlag bei mir.
Ja, das ist.
Ist das normal?
Ist so. Das ist manchmal so.
Okay, alles klar. Aber nur, dass ihr Bescheid wissen. Ne?
Also erstmal hier herzlich willkommen. Schön, dass Paul da ist. Paul noch kurz am Fertigessen. Schön, dass Percy da ist. Hallo.
Hi, hallo. Danke euch.
Lass uns erstmal vielleicht starten mit so ein bisschen kennenlernen. Ne? Also ich kenne dich ja auch noch nicht so richtig. Ich habe zwar deine Trainingslaufbahn so ein bisschen durch Paul, das, was er erzählt hat, mitverfolgen können, ein wenig, und natürlich deine Wettkampflaufbahn so ein bisschen, eigentlich doch relativ gut verfolgen können. Und da werden wir heute auch nochmal so ein bisschen tiefer eintauchen. Aber vielleicht kannst du erstmal sagen, weil wir es eigentlich immer so auch machen und wir von Max Kammhuber auch so ein bisschen was über Österreich Geografie kennengelernt haben. Wo kommst denn du eigentlich her?
Genau. Also, so. Ja, hey erstmal, ich komme aus dem Süden von Deutschland, um genau zu sein, unter München. Die Ecke so, ich würde sagen Starnberger See, das kennt eigentlich immer jeder, wenn man das sagt, so Starnberger See, Bad Tölz, so, das ist eine sehr schöne Gegend, da komme ich her. Bin jetzt mittlerweile nach Düsseldorf gezogen, aber habe so meine Powerlifting-Wurzeln so in so der Gegend Bad Tölz geschlagen und war ein sehr cooler Anfang. Ich habe da halt meine ersten Powerlifter so mit 16, 17, 18 kennengelernt und dann mit 19 das erste Mal so selber ein bisschen reingeschnuppert.
Seit wann bist du jetzt in Düsseldorf?
Seit Oktober letzten Jahr.
Ah, nice. Deswegen, ich habe schon gedacht, okay, woher kam jetzt die, weil ich gesehen habe, dass CrossFit am Rhein auch einen Post gemacht hat. Heißt, da trainierst du auch?
Da trainiere ich, genau. Das ist, für mich war das eigentlich klar, sobald ich umziehe. Das erste, wonach ich schaue, ist das Gym und da werden keine Abstriche gemacht. Und als wir dann so, als meine Freundin und ich uns so irgendwie so drauf geeinigt haben, dass das Düsseldorf wird, da war schon klar, das Erste, was ich haben muss, ist so das Gym. Ja. Und ich bin super zufrieden, einfach jetzt das alles irgendwie, das Equipment so in der Form zu haben.
Schönes Gym. Ich erinnere mich auch noch an einige Trainingseinheiten vor Ort.
Mhm.
Damals, mein allererstes Studium, was ich dann ja auch abgebrochen habe, angefangen habe, da war ich ja auch immer in Düsseldorf im CrossFit am Rhein trainieren und da wurde man doch immer herzlich empfangen und hat schöne Trainingseinheiten machen können. Und sieht auch insgesamt nach einer schönen Atmosphäre aus,
ja,
absolut, wenn du da trainierst. Wieso bist du nach Düsseldorf? Um mal vielleicht da auch ein bisschen fernab vom Sport erstmal zu hören. Wieso nach Düsseldorf? Was machst du eigentlich so neben Powerlifting?
Okay, also eigentlich bin ich ein Nerd, muss man sagen. Ich bin, also abgesehen vom Sport jetzt, bin ich sehr viel am Computer. Allgemein, irgendwie der Computer an sich hat sich durch meine komplette Kindheit gezogen und irgendwie, ich wollte so, ab meinem 10. Lebensjahr wollte ich eigentlich so Softwareentwickler werden. So, ich glaube, das war immer so irgendwie mein Ding. Und habe dann 2020 ein duales Studium für Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Software Engineering sozusagen angefangen bei der Telekom. Hab das letztes Jahr dann im September abgeschlossen und dann hieß es natürlich anfangen zu arbeiten und ich bin sehr sozial zurückgezogener Mensch, könnte man sagen, und meine Social Time habe ich immer im Gym, aber sonst bin ich eher zurückgezogen, dachte natürlich, ich brauche einen Homeoffice-Job, ne? Und das ist das Beste. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht das unbedingt, wirklich. Das ist das Beste, was es gibt. Habe mich dann eben beworben, einen Job in Nürnberg gefunden. Das war auch so mein Hauptding. Ich möchte in Bayern arbeiten, weil das Gehaltsniveau in Bayern ist schon deutlich besser. Und ja, meine Freundin wollte anfangen zu studieren und halt ein bisschen weiter weg. Dann hieß es also irgendwo, keine Ahnung, so Köln, Düsseldorf, irgendwo, mal schauen, was halt passt. Und haben hier eine Wohnung relativ nah an der Uni gefunden. Und ja, jetzt arbeite ich halt aus dem Homeoffice und bin halt hier so, hab hier mein schönes Gym, baue mir irgendwie so einen sozialen Kreis auf im Gym. Und ja, super entspannt. Deswegen bin ich in Düsseldorf.
Nice. Also da war es ja für dich wirklich tatsächlich dann ortstechnisch nur die Entscheidung. Also natürlich für deine Freundin, dass das alles klein ist. Aber für dich eigentlich wirklich nur ein Gym, ne? Also
ja. da bist du jetzt nicht gesagt, dass wir das haben. Aber man könnte es so sagen, ja.
Könnte man so sagen. Ja, nice. Okay, es hat sich ja schon, also es kommen ja schon, das vielleicht mal so als kleinen Nebenweg, den einzuschlagen. Auch das, so die Themen, die wir im Vorhinein so ein bisschen beim Fragen aufschreiben mitbekommen haben, wirkt es so, als hättest du auch recht großes Interesse an dem wissenschaftlichen Aspekt hinter Training und allem. So wirkt es zumindest auf mich. Deswegen habe ich gedacht, hast du vielleicht auch in der Richtung einen Background, dass du selber Trainer bist oder sowas. Das aber gar nicht. Also deine akademische Laufbahn war hauptsächlich jetzt im Bereich Softwareentwicklung. Gar nicht Trainingswissenschaften oder was auch immer. Gar nicht.
Genau, also ich habe gar keine Trainingswissenschaften irgendwie im Ding. Ich trainiere halt selber, seitdem ich, weiß nicht, 16 bin, 15,5, irgendwie sowas. Mhm. Ich glaube, vielleicht kommt es auch durch diesen Background mit der Softwareentwicklung und so weiter, aber ich liebe es mir, Sachen einfach selbst erklären zu können und zu verstehen, was ich tue. Und darauf basiert einfach mein Wissensdrang in dem Aspekt, auch beim Training natürlich. Ich habe zwischenzeitlich auch mal so ein bisschen selber gecoacht, ein bisschen selber Erfahrungen da gesammelt und ja, deswegen, ich habe mich halt sehr viel mit Training auch beschäftigt. Einfach, weil ich es doof finde, Sachen zu machen, weil Pausi mir einen Plan schreibt, sondern ich möchte natürlich auch selber verstehen, was tue ich denn eigentlich und warum.
Na? Ja, klingt nach viel, viel Neugier. Und es wirkt eigentlich auch immer so, dass wenn Paul ein wenig was preisgegeben hat, so ein bisschen, was ihr so macht, als wenn da einfach immer recht viel Interaktion auch herrscht und da auch Input von dir kommt. So. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, dass da vielleicht auch noch irgendwie so ein Background ist, aber cool. Um mal einzutauchen, vielleicht, wir kommen vielleicht gleich nochmal auf nicht Sportrelevantes zurück, aber vielleicht erstmal kurz damit angefangen. Wie bist du überhaupt zum Kraftsport gekommen? Hat davor anderer Sport noch Platz in deinem Leben gehabt oder wie sah es sporttechnisch jetzt bei dir generell aus bisher in deinem Leben?
Ja, ich habe angefangen ganz früh mit Fußball. Ich glaube, da war ich 4, 5, 6, irgendwie sowas um den Dreh. Das hat sich aber so ein bisschen verlaufen, weil wir in der Zwischenzeit umgezogen sind nach München damals. Und dann habe ich in der Zwischenzeit einige Sachen ausprobiert. In München gab es irgendwie ultra das krasse Sportangebot. Also wir haben damals in der Messestadt West gewohnt und das war krank. Das war halt irgendwie alles noch super neu. Und dadurch in der Schule auch, ich habe Baseball gespielt in der Schule. Also crazy, oder? Ich habe das irgendwie so halb verdrängt irgendwie, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt schon, ja, ist das Sportangebot schon echt cool gewesen da. Und habe dann später, als wir wieder zurückgezogen sind nach, also in die Region, aus der wir kommen, Geretsried-Wolfratshausen, habe ich dann mit Boxen nochmal angefangen. Das war auch so ein Ding von mir. Habe aber immer so ein bisschen, also hier und da Sachen ausprobiert, also auch so Eishockey, also Hockey auf der Straße, auch viel gespielt mit meinen Freunden und so. Aber nie jetzt halt so richtig committed, also irgendwas wirklich jetzt krass durchgezogen. Und hatte dann so mit 14, 15 so eine Phase, wo ich sehr viel daheim war. Meine Mom bezeichnet es immer noch so als leicht depressive Phase. Ich war einfach irgendwie nicht so, ich habe so eine Findungsphase, hatte ich das Gefühl, war das. Mhm. Und nach der Zeit natürlich habe ich ein bisschen zugenommen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dick war wirklich, aber ich würde so sagen, ich war wahrscheinlich so 1,80 groß und habe schon so 80 Kilo gewogen. Und das jetzt untrainiert ist jetzt nicht mehr wirklich lean, würde ich sagen. Ne? Ja, und war dann nicht mehr so zufrieden mit meinem Körper und dachte mir einfach, ich fange jetzt an zu trainieren. Natürlich, ich war 15,5, wie gesagt. Ich hatte jetzt nicht wirklich groß Ahnung und habe mich da einfach auf den Boden gelegt, habe ein paar so Setups gemacht und halt Handstütze. Da hatte ich eben so eine 10-Kilo-Hantel und habe jetzt auch so Bizeps-Curls gemacht. Ja, aber ich hatte wirklich gar keinen Plan von irgendwas. Und ja, aber so hat das irgendwie halt angefangen. Das waren meine ersten Berührungspunkte mit Kraftsport.
Das waren auch so die Zeiten, wo man so einen Kram gemacht hat und sich so eingeredet hat, dass man mit jeder einzelnen Einheit fühlen kann, wie die Muskeln wachsen danach. Ne?
So. Wirklich, ich habe, das ist so krank. Ich habe Bilder vom Anfang vom Jahr und von Mitte vom Jahr. Ich habe innerhalb von 4 Monaten, ich habe irgendwie 10 Kilo verloren und ich sah aus, dass ich dachte mir einfach, wie funktioniert das überhaupt? Und das war, glaube ich, auch das, was mich so krass gehuckt hat. Ne? Also ich habe, so wie du sagst, ich habe wirklich alle 3 Tage hatte ich das Gefühl, ich sehe komplett anders aus. Es war geistesgestört. Also das war echt eine geile Zeit am Anfang.
Verrückt. Also Trainings, also sporttechnisch vielseitig, klingt so. Also vor Kraftsport. Also klingt schon so, als hätte es einiges ausprobiert. Ne? Es gibt
ja,
Leute, die jetzt genau ausprobiert, das meine ich mit vielseitig. Und dann, seitdem du Kraftsport angefangen hast, aber beim Kraftsport geblieben, oder hast du währenddessen auch noch irgendwie in andere Sportarten mal geschaut?
Ja, doch, eigentlich schon. Ich bin jetzt vor allem in der Schule, hatte ich in der 12. Klasse noch sehr viel Schwimmen. Mhm. Und ich muss sagen, ich glaube, weiß gar nicht, ob du mich da schon gecoacht hast, Paul. Ich glaube, das war noch ein bisschen davor. Ja, logischerweise, weil es in der Schule war. Ich bin nämlich absolut keine Wasserratte gewesen. Und ihr könnt euch vorstellen, mit meinem Körpergewicht, vor allem meiner Verteilung von Muskeln, also ich habe halt eine sehr krasse Verteilung, vor allem in die Beine von meinen Muskeln und im Po. Und ich wirklich, also Brustschwimmen und also ich hatte Sportadditum. Das müsst ihr euch vorstellen. Ich hatte Sportadditum und es ging darum, erste Stunde Schwimmen.
Was ist Sportadditum?
Sportadditum ist sowas wie LK, Sport-LK.
Ah, okay.
Könnte man sich vorstellen. Also das hatte ich in der Schule. Da hatte ich übrigens auch so ein bisschen Background von Wissen, auch wenn das natürlich super veraltet war damals. Wir kommen da rein in die Schwimmhalle. Ich denke mir, Jungs, absolut geile Nummer. Ich werde das komplett auseinandernehmen, das Ding, ja. Dann sagt der Lehrer, ja, mach mal zwei Bahnen, das sind 50 Meter, warm schwimmen. Ey, ich sag's euch, ich bin bei der zweiten Bahn zurückgekommen. Ich habe gehechelt. Ich war am Ende. Wirklich, weil ich halt einfach, mein Lehrer sagt auch, ich lieg wirklich so im Wasser, diagonal im Wasser. Ich nehme so viel Wasserwiderstand mit. Das ist das, was er gesagt hat.
Wie so ein Krokodil, Alter.
Da habe ich in der 12. Klasse richtig gehasselt, dass ich besser werde im Schwimmen. Weil ich halt einfach dieses, wie man wirklich schnell schwimmt, das habe ich davor halt nie gelernt. Und da habe ich vor allem in dem Jahr sehr, sehr viel Zeit in Schwimmen investiert. Das war auch echt cool, muss ich sagen. Also das hat sich auch echt krass gelohnt. Und im Kraulen bin ich auch einfach so krass gewesen. Das war wirklich crazy, Mann. Ich bin unter 30 Sekunden auf 50 Meter geschwommen. Das war wirklich krank. Also ich war wirklich schnell da. Also ist auch irgendwie logisch, ne? Weil es ist halt einfach nur irgendwie runterziehen. Aber sonst.
Was würdest du sagen, ist motorisch komplexer? Schwimmen oder KDK?
Boah, also so wie ich schwimme, ist es tatsächlich KDK. Weil bei mir wirklich in meinem Kopf war es einfach nur, ich strecke meinen Arm aus und zieh runter. Ich schwör's, ich bin geflogen durchs Wasser. Das war crazy. Ja, aber sonst hatte ich nicht so viele Exkurse. Allgemein jetzt natürlich auch wenig, weil ich mich natürlich jetzt durch 4 Tage Training die Woche und irgendwie ein sehr strukturiertes Leben auch durch natürlich einen Vollzeitjob und so, ist natürlich schwer jetzt so ein bisschen hier und da auszuweichen. Aber ich sehe das auf jeden Fall nicht so, als müsste ich mich jetzt 100% auf KDK konzentrieren, sondern wenn ich jetzt halt Lust hätte, was anderes, dann würde ich auch was anderes machen zwischendurch, ne?
Ja. Ja, interessant. Da würden die Profischwimmer hassen dich für den Satz bestimmt. Einfach den Arm 100%. Nach unten ziehen. Sehr gut.
100% hassen. Sehr gut.
Das ist so wie einfach beugen halt, ne? Einfach runter. Aber ja gut, ne? Das kann man halt auch so sehen.
Oh, geil.
Also, wann kam denn so der Moment für dich, in dem du gesagt hast, so nachdem du Krafttraining angefangen hast, Powerlifting ist schon interessant. Wann hast du Powerlifting überhaupt kennengelernt?
Ich habe Powerlifting kennengelernt. Das war eigentlich so die ganze Zeit da irgendwie. Ich bin so 2016, Mitte des Jahres, bin ich das erste Mal ins Gym gegangen. Da hat bei uns dieses neue Fitnessstudio aufgemacht und ich habe immer so Leute gesehen. Also ihr müsst euch vorstellen, ich kam das erste Mal rein in dieses Fitnessstudio. Ich dachte, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ja. Ich kam da rein, gehe zur Schrägbank. Ich habe noch nie Bankdrücken gemacht, ne, überhaupt. Ne. Ihr wisst, ich war nur daheim und hatte eine Kurzhantel. Mehr hatte ich nicht. Heißt, ich gehe da rein, sehe die Schrägbank. Ich habe natürlich 15.000 Smart Gains Videos und Flavio Simonetti und und so Videos gesehen und dachte mir, Jungs, ich hab's durchgespielt. Ich bin es, ja.
Experte.
Komm da rein, baller 2 20er, die jeweils eine auf eine Seite hast, mach 3 Wiederholungen. Ich habe natürlich auch keine Koordination gehabt, keine koordinative Fähigkeit und habe die Scheiben halt erstmal komplett auf den Boden gebrettert. Heißt, ich sitze so und die Scheiben fliegen mir runter. Da kommen so 3 Leute zu mir, fragen mich so, ist alles okay? Und dann hebt der eine so eine Zange, also so eine Klammer halt auf, fragt mich so, warum hast du nicht drauf gemacht? Ich schwör's euch, das war der peinlichste Moment meines Lebens. Ich dachte danach, ich gehe nie wieder ins Gym. Weil ich halt so, ich denke mir so, Alter, wie blöd kannst du eigentlich sein? So auch da schon in der Situation, dachte ich mir im Nachhinein. Aber auf jeden Fall an dem Tag, um jetzt zurückzukommen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, an dem Tag habe ich Leute gesehen, die halt irgendwie so 100 Kilo plus auf Wiederholung gedrückt haben. Und das war für mich halt wirklich, ich konnte das nicht fassen, dass das überhaupt möglich ist, ja. Und das hat sich dann so die nächsten Jahre, sind halt immer mehr Powerlifter bei uns gewesen. Auch ich weiß auch nicht, warum in diesem Fitnessstudio überhaupt, keine Ahnung.
Das war schon auch ein weirder Hotspot bei euch. Das ist
wirklich, es ist super komisch, weil es einfach super viele starke Leute sind da. Und ich habe halt irgendwie Leute 150 auf Wiederholungen drücken gesehen. Und irgendwann habe ich Sascha gesehen, der auch 150 auf den Fünfer drückt, leicht. Und ich habe damals irgendwie 120 Kilo gedrückt oder so. Ich dachte mir, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Vor allem so, wie Sascha aussieht, das ist nicht möglich. Ja, und so habe ich immer mal wieder irgendwie Kontakt dazu gehabt. Es waren auch einige Powerlifter da. Ich wusste zwar, dass es existiert, aber nicht so richtig, was es ist. Und als ich dann mehr Kontakt hatte mit Sascha, haben wir dann irgendwann mit den Powerliftern ein bisschen mehr geredet und die so ein bisschen kennengelernt, mal so ein bisschen gefragt, was die so machen. Ich muss dazu sagen, ich habe nie Kreuzchen gemacht. Also bis ich richtig angefangen habe mit Powerliften, habe ich kein Kreuzchen gemacht. Ich habe so immer so alle irgendwie 6-7 Monate habe ich mal so einen Krafttest gemacht. Ey, kein Scheiß, Jungs. Ich bin ins Gym gegangen, irgendwie das dritte Mal oder so, da habe ich Kreuzchen gemacht, dann so 100 für einen Sechser. Und dann habe ich einfach ein Jahr kein Kreuzchen gemacht.
Und dann wieder aufgemaxt.
Ja. Und dann 300 für den Sechser, ne?
Ja, wahrscheinlich. Genau. Nee, aber dann so 180 so für 2-3. So. Und ja. Ich habe dazwischen halt nur gebeugt und gebencht. haben die Powerlifter, wie gesagt, dann so kennengelernt, ein bisschen mit denen gequatscht, was die so machen. Und dann meinte Sascha, ja, hast du nicht mal Bock, einfach mal auszuprobieren, was die da so machen? Und dann haben wir so angefangen, darauf mal so hinzutrainieren. Ich muss sagen, ich habe schon immer sehr kraftorientiert trainiert. Also nachdem dieses Hoch sozusagen von den Gefühlen durch die schnellen Veränderungen abgeklungen ist, weil natürlich, das ist nicht realisierbar, ne, das einfach die ganze Zeit durchzuziehen, brauchte ich natürlich irgendwas, an das ich mich klammern konnte. So. Und das war die Kraftentwicklung irgendwann. Und ich habe halt mit Bankdrücken am Anfang angefangen. Die ersten 2 Wochen habe ich Angst gehabt vor Kniebeugen. Wirklich, ich dachte mir, auf gar keinen Fall werde ich das machen. Ich habe keinen, der mir das zeigt oder so. Und dann dachte ich mir, ganz ehrlich, du siehst doch im Internet immer diese ganzen Leute, die sagen, sie trainieren keine Beine, weil dies und das, du willst nicht so sein. Du willst nicht so sein. Und
gutes dann Vermeidungsmotiv so.
Ja, ja. Und dann habe ich angefangen mit Kniebeugen und so sind Kniebeugen auf jeden Fall auch vor allem am Anfang meine Lieblingsübung geworden. Kreuzheben war, wie gesagt, nicht so drin, aber vor allem in Kniebeugen habe ich gemerkt, ich kann mich halt super krass steigern. Es macht super, super viel Spaß, auch da irgendwie Technikänderungen mitzunehmen, auch wenn das da natürlich noch nicht so krass der Fokus war. Aber ich bin dann 2019, auch 2020, also ich glaube, ich war 20, müsste es gewesen sein. hatte ich so.
Das ist die Nada.
hatte ich so meine schwerste Beuge damals mit 270 Kilo. Die waren nicht sonderlich tief, also ich würde behaupten, die waren schon noch hoch. Aber auch jetzt rückblickend für mich ist es komplett crazy, dass ich so viel Gewicht bewegen konnte. Also wirklich, es ist komplett verrückt, wie das überhaupt funktioniert hat. Weil ich hatte keinen Plan von dem, was ich tue, ne? Muss man dazu sagen.
Das war beim Big Boy Fight, meinst du die Beuge oder wie?
Nee, ich habe davor schon im Gym 2 Tage nach Silvester meinte Sascha so, ja, lass mal ausmaxen.
Guter Tag.
Ja, und dann haben wir das gemacht und das war irgendwie so der Startschuss für alles und dann danach haben wir uns bei dem Big Bullfight angemeldet. Ja, da gibt es natürlich auch noch einige Geschichten,
Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen.
Also man muss vielleicht für den Kontext sagen, ich glaube, eine große Rolle, die hat damals tatsächlich auch der Lockdown, also warum Percy auch damals oder wie Percy zu mir gekommen ist, war auch tatsächlich der Lockdown. Ja. Weil er, ne, du hast ja mit Sascha Westermann, Grüße gehen raus, die hatten halt so einen Schuppen, eigentlich war das nur, ne? Das war so ein Gartenschuppen.
Das war unser Keller. Das war mein Keller.
Ah ja, okay.
Ich habe diesen kompletten Keller leer geräumt, ja, damit wir uns so eine eigene Plattform bauen können. Wir haben uns, es gab im Internet, es gab keine Dinge mehr, es gab keine Racks mehr. Heißt, wir haben uns ein Yoke gekauft.
Stimmt, ja.
Anders, ja. Also bei dem Yoke waren so J-Hooks dabei, die waren aber komplett scheiße, vor allem, weil ich habe mir dann im zweiten Lockdown auch noch eine richtige Stange gekauft und dann hat es die Stange irgendwie so aufgerieben. Deswegen haben wir dann die Safeties genommen. Also die Safeties dann genommen, die Stange oben abzuhören. Ist auch wirklich so, also es war gottlos, was wir da unten gemacht haben.
Sascha hat 180 für
mir, ne? Ja, der ist aber da gerade zu dir gekommen, oder? Das genau, war gerade der Anfang.
Aber das war so süß, weil er mir dann so, weil er mir dann so geschrieben hat, ja, ich habe einen guten Kumpel, Percy, ja, okay, den trainiere ich mal zusammen. Und er hat mich so ganz lieb gesagt, wäre es okay, wenn er auch nach dem Plan trainiert, den du mir geschrieben hast, nicht so. Ja klar, so gar keine Frage. Okay,
das war
und dann, schon und, dann so, und dann natürlich so die Vorsicht, war, wie stark ist Percy denn so? The rest is history, so von da. Ich glaube, du hast dann irgendwie nochmal, ich habe gerade mal geschaut, wir hatten im Mai 2020 hatten wir unseren ersten Call.
Junge, und dann
ab Oktober haben wir dann zusammengearbeitet, ja.
Das kann sehr gut sein. Stimmt, Oktober, da habe ich angefangen im Studium, ja.
Ja.
Krass. Die immer jetzt vielleicht den ersten, ich habe da so ein paar Fragen, auf die wir gleich nochmal kommen können, in dem Kontext, was du gerade alles geäußert hast. Aber vielleicht erster Wettkampf, Big Bull Fight, war es 2019?
Es war 2020, oder? Mhm. Paul? Mhm. Es müsste
2020. War 2020, ja, okay. Wie war denn dein erster Powerlifting-Wettkampf für dich?
Ey, ich sag's euch ehrlich, ich glaube, so hättet ihr mich das vor 2 Jahren gefragt, wäre das mir eher unangenehm gewesen. Ich muss sagen, jetzt habe ich das Gefühl, das ist nice, das Leuten zu erzählen, weil die halt merken, dass auch, also dass egal bei wem, können halt einfach Sachen schieflaufen. So. Allgemein hatte ich sehr viel Spaß erstmal. Allgemein, ich hatte wirklich sehr viel Spaß. Wir waren mit der ganzen Truppe irgendwie vom Gym unterwegs und haben so. Irgendwie haben uns alle so gegenseitig motiviert und es waren halt auch irgendwie 5 Starter oder so aus dem Gym, die halt dann bei Big Bull Fight gestartet sind. Und ja, eben auch Sascha und ich. Und Training davor war eher kritisch, muss man sagen. Ich habe mich irgendwie 3 Monate davor oder so, habe ich mich so Unterarm verletzt so mäßig, weil ich habe zu 40 für 3 gebeugt. Ist auch crazy, ich kann mich einfach an dieses Gewicht noch so genau erinnern. Zu 40 für 3 gebeugt und die waren halt ein bisschen schwerer, als ich es mir vorgestellt habe. Und war schon so richtig genervt, deswegen konzentriert euch immer bei euren Sätzen. Ich war genervt, lauf rein, ne, schau, links ist drin, okay, passt, lass runter und merk, rechts war aber nicht drin. Dann fällt mir die Stange halt runter rechts und zieht mir halt den Unterarm so mit runter. Und das hat schon echt, also in der Situation hat es nicht so doll wehgetan, aber ich habe halt sofort gemerkt, ich bin aus dem Gym raus, ich war überabgefuckt, bin aus dem Gym raus und habe halt schon gemerkt, so mein Unterarm schwillt halt an. Es war safe irgendwie angebrochen oder so, 100%ig im Nachhinein. Das hat wirklich lang wehgetan. Also 6 bis 8 Wochen oder so hat das schon echt ordentlich wehgetan. Ich hatte danach aber eine 4 Wochen Trainingspause und war da im Urlaub. Habe in dem Urlaub 15 Kilo verloren. 15 Kilo Körpergewicht. Ich war bei 115 davor, habe auf 100 Kilo Körpergewicht verloren. Wirklich, ich bin zurückgekommen. Meine Freunde haben gesagt, wer bist du? Du siehst nicht aus wie der gleiche Mensch. Und hatte dann so, glaube ich, 4 bis 6 Wochen noch. Und dann war der Wettkampf. Ja. Aber bin auch wieder echt gut ins Training zurückgekommen, muss man sagen. Vor allem bei der Beuge bin ich crazy wieder gut wieder reingekommen. Beim Drücken war okay, nicht ganz so gut wie bei der Beuge. Heben problematisch, könnte man sagen. Kraftwert im Training könnte man sich so vorstellen, also 270 Beuge war die schwerste Beuge, die ich gemacht habe. Ich glaube 170 Banks um den Dreh und 280 Kilo Kreuzheben ungefähr. Das Schwerste, was ich davor, glaube ich, gemacht hatte. Ich habe damals auch noch Sumo gehoben. Und dann sind wir in den Wettkampf reingestartet. Ich hatte immer noch leicht Unterarmschmerzen, aber das war eigentlich das geringste Problem. Habe dann Beuge geöffnet mit 2, 240, 240, glaube ich. Mhm. Ich müsste es mit 240, 255. Ja, 245 könnten es auch gewesen sein. Ich glaube, 245, 260, 275 waren die Versuche. 245 haben sich super leicht angefühlt, vor allem nach dem Warm-up. Ich dachte im Warm-up, ich bin vom Glauben abgefallen, wirklich. Ich dachte mir, 220 haben sich angefühlt, als wäre es ein Drittversuch. Adrenalin natürlich beim ersten Wettkampf hat anders gekickt. Ich bin da rausgelaufen, 245 waren sehr leicht, 260 waren immer noch leicht. Und habe dann 275 für einen Drittversuch aufgeladen.
Hast du auch gebeugt?
Ich habe sie auch gebeugt, ja, also sie sind hochgekommen. Ich dachte mir mitten in der Beuge halt auch einfach, es wäre eine schlaue Idee, einfach anzufangen zu schreien. Nobody knows why. Ja, aber tatsächlich, wenn man ausatmet auf dem Weg nach oben in der Beuge, dann könnte man vielleicht, wenn es ist, oben Spannung verlieren und die Stange vielleicht dann im Stand. Also ich stand wirklich wieder, also ich bin runtergegangen, Startsignal bekommen, ich stand wieder und habe geschrien und hab dann einfach die Spannung oben verloren und bin so. So, wie sagt man das, es hat sich angefühlt, als würde ich so überstrecken, basically. Und dann ist mir Stange nach hinten runtergefallen. Es ist zum Glück niemandem was passiert.
Sehr gut.
Paul, natürlich, ich in der Situation, ich war kaum ansprechbar, ich habe nicht mal gestreit, wirklich was passiert, ne, mit diesem anderen Rausch. Da muss ich auch ehrlich sagen, Paul hat sich wirklich, wirklich gut um mich gekümmert. Und hat mir halt direkt gesagt, so, ja, hier, entschuldige ich bei denen und so weiter. Und ja, das hat dann auch alles gepasst. Ja, aber zumindest 250 Gym-PR mitgenommen beim ersten Wettkampf, das war schon cool. Ja, immerhin. Hab dann irgendwie um die 162,5 gedrückt, da habe ich nur zwei Versuche gemacht, weil es einfach, also das war maximal schon. Ja, und dann kamen wir zum Heben. War eine schwierige Geschichte, könnte man sagen. Ich bin, glaube ich, damals mit 255 raus. Die habe ich im Training tatsächlich auch mehrmals gehoben, selbst nach dem Urlaub. Aber an dem Tag sollte es einfach nicht sein. Ich bin dann, ich habe sie das erste Mal hochgehoben. Das hat auch absolut funktioniert. Ich habe dann auch das Down-Signal bekommen. Es gab da tatsächlich nur einen Judge. Mhm. Und das macht natürlich einen Riesenunterschied, wenn der Judge eine Sache sieht, die ihm halt nicht gefällt, dann gibt er dir rot und dann ist der Versuch halt ungültig. Ne? Ja, und dann hat der Judge halt beim ersten Versuch ich weiß nicht, ob es eine Abwärtsbewegung war oder ob ich irgendwas anderes gemacht habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber hat er mir auf jeden Fall rot gegeben. Und Paul hat halt gesagt, gut, dann wiederholen wir den Versuch, alles gut. Mach das also nochmal. Und ich habe damals, das war Hook mit Sumo. Das war echt crazy.
Stimmt.
Ja, ich habe damals noch Hook gehoben. Und dann ist mir im zweiten Versuch einfach die komplette Hand aufgerissen. Und halt natürlich die Stange da mit, ne? Und das war schon wirklich, ja, es war auch ganz, ganz übel, wie das aufgerissen ist. Meine ganze Hand hat geblutet. Ich habe dann so im hinten, also im Warm-up-Bereich, so nach dem Versuch habe ich dann so wirklich so Kreide halt in die Wunde einfach geballert. Einfach um das irgendwie halt, keine Ahnung, so zu machen, dass es halt nicht aus der Hand rutscht. Aber das hat natürlich auch nicht wirklich viel gebracht. Und ich habe den dritten Versuch auch in der Mitte verloren. Ja, und so bin ich halt in einem guten Subtotal aus meinem ersten Wettkampf gegangen. Ja, aber halt, ja, einfach ein ungültiges Total. Die Leute waren da auch super nett, ne? Also eine von den Organisatorinnen hat mir dann noch trotzdem eine Urkunde gegeben, wenigstens mit meinem Subtotal und so. Das war super sweet. aber ja, das war mein erster Wettkampf und so meine erste Experience irgendwie im Powerlifting.
Wie hast du dich denn dann? Entschuldige,
Paul. Moment, das muss man auch noch sagen. Ich war eigentlich nur da, um Sascha zu betreuen. und dann standen wir so im Warm-up und ich frage Percy, sag mal, wer betreut dich eigentlich? Und Percy so, keine Ahnung. Scheiße. Also, das war schon war eine spannende Aktion auf jeden Fall.
Ja, das war eine sehr spannende Aktion, ja.
Shit. Wie hast du dich nach dem ersten Wettkampf dann gefühlt, nachdem es dann so verlaufen ist?
Boah, ich wurde schon ordentlich getrashtalkt auf jeden Fall. Ja, ich wurde schon gut getrashtalkt, aber es war für mich schon eher so ein Gefühl von, ey, ich weiß, dass ich noch viel besser sein kann als das. Und ja, natürlich auch basierend irgendwie auf den Trainingsleistungen. Und ja, ich weiß einfach, ich glaube, ich war bei dem Wettkampf 108 Kilo schwer nur. Und das nach einem wirklich ausgiebigen Frühstück. Also ich habe mit dem Frühstück safe 1 Kilo, wenn ich 1,5 noch drauf gegessen. Also ich war sehr leicht bei dem Wettkampf und habe halt trotzdem echt gut beugen können. Und deswegen wusste ich halt, wenn ich das mit ein bisschen mehr Körpergewicht vielleicht nochmal wiederhole irgendwie, dann wird das auf jeden Fall noch deutlich besser.
Heißt, so also, trotz des Verlaufs hat es Lust auf mehr gemacht.
Ah, absolut. Also ich muss auch sagen, die Stimmung da, ne, die Stimmung bei den 275 da, das war einfach so ein geiles Gefühl, ne? Also das muss man schon sagen. Das Big Bullfight ist ja auch wirklich nur so ein Scheunenwettkampf gewesen. Mhm. Aber es ist halt, also auch selbst dieser Wettkampf hat einfach schon gezeigt, was für eine Stimmung bei Powerlifting-Wettkämpfen herrschen kann, wenn die richtigen Personen da sind und es richtig organisiert ist. Ja, und ich glaube, also man wäre verloren, meiner Meinung nach, wenn man danach nicht noch mehr Lust darauf hätte, weil dieser Moment alleine hat mir schon, also dieser Moment hat irgendwie, also hat meinen Tag so gerettet fast schon.
Voll. Da ist der Ausgang auch sekundär, ne? Vor allem.
Absolut.
Rückblickend kann man das ja sowieso mal sagen, ne? Das ist sowieso. Ja immer noch leichter. Da kann man sagen, ja, erster Wettkampf sowieso, ne? Seitdem ist ja einiges passiert, kann man ja so sagen. Aber dann habe ich das richtig jetzt auf dem Zettel. Das heißt, eigentlich habt ihr alle Wettkämpfe bisher gemeinsam gemacht. Ist das richtig? In der Zusammenarbeit? Ja. Oh. Okay. Ja, interessant. Weil den ersten Wettkampf habe ich nicht auf dem Zettel gehabt. Aber gut, so wie sich das angehört hat, hat sich das schon nach ein bisschen Betreuung an. Also
Das war schon einiges an Betreuung.
Ich meine, es hat halt geholfen, dass du und Sascha eigentlich immer nacheinander dran wart. Ja. Das war dann ja sowieso auch kein zusätzlicher riesiger Stress. Ne?
Also wir konnten zusammen warm machen, zusammen vorgehen. Ja. Deswegen war das schon relativ entspannt.
Paul, hast du, oder Frage vielleicht an euch beide, habt ihr das Gefühl, dass es heutzutage immer noch so ist auf Wettkämpfen von Athletinnen, die ihren allerersten Wettkampf machen, dass sie so ein bisschen alleine hingehen und sich alleine durch den Wettkampf betreuen? Ich habe nämlich so ein bisschen die Wahrnehmung, dass es früher so war, man kommt einfach hin zum Wettkampf und macht seinen ersten Wettkampf einfach ohne Unterstützung von irgendjemandem. Und jetzt ist es eher so, alle wollen irgendwie auch einen Betreuer und organisieren sich das Ganze auch. Habt ihr auch ähnliche Wahrnehmung diesbezüglich oder wie seht ihr das?
Ich glaube schon, dass es durch die Vereine in der Regel, also gerade so bei den Verbandswettkämpfen, es ist eigentlich selten, dass jemand auf einen Wettkampf aus dem Verein fährt und niemanden da hat, der oder die auch mit betreuen kann. Was auch sehr schön ist. Also das kriege ich auch bei uns mit. Das, weißt du, wir hatten ein paar Leute, die auf der Junioren-DM gestartet sind. Das hat unser Vereinsvorstand, Grüße an Vince, ist halt mit denen nach Chemnitz gedüdelt und hat die da betreut, allesamt. Ne? Ohne so
voll gut.
Weil Ehre. Ne? Ja. Also ich glaube schon, dass es mittlerweile verstanden ist, dass es hilft, einen Betreuer oder eine Betreuerin zu haben. Ja. Gerade wenn man den Sport noch nicht so gut kennt. Man sieht ja, trotzdem sieht man, was man halt immer noch sieht, sind Leute, die so denken, ja, ich brauche halt einfach irgendjemanden. Ihre Partnerin mitnehmen oder einen Kumpel oder eine Arbeitskollegin oder was auch immer es sein mag. Und die dann halt auch
den Nachbarn denken, kurz fragen.
Ja, genau.
Hast du morgen kurz Zeit?
Oder der Opa, der zufällig an dem Wochenende Zeit hat. Ne? So den
geil.
Aber ich glaube schon, dass das mittlerweile so gang und gäbe ist, dass du jemanden hast oder halt, dass eine Person dann vom Verein da ist, die alle oder mehrere betreut. Und das klappt ja eigentlich immer ganz gut.
Ja. Ich habe auch bei unoffiziellen, also Benning Bars war ich jetzt ja eigentlich immer jedes Jahr auch da. Und da war meine Wahrnehmung jetzt auch schon so, eigentlich die letzten beiden Jahre auch Bayreuth, dass da auch eigentlich immer jemand da war zum Betreuen. In der Regel, sage ich
ja, jetzt. Ja, teilweise auch vier Leute, ne? So für eine Person. Wo genau, man dann auch wieder sagen muss, irgendwo ist auch genug.
Ja, aber das ist definitiv schon
zu Genüge.
Das ist richtig. Also es hat sich jetzt schon mal, wir haben ja gleich, gehen wir mal so ein bisschen die sportliche Laufbahn mal weiter. Aber ich würde noch mal ganz kurz, weil sich das jetzt doch so als Thema ergeben hat, was relativ sich durchzieht, durch alles, was du geäußert hast. Woher kommt denn der, Abneigung ist es nicht, aber ich sag's trotzdem mal, die Abneigung zum Heben, so ein bisschen. Also es wirkte so eine Beuge, ja, ergibt Sinn. Es lief gut, absolut, und ist schnell vorangeschritten, nice. Aber jetzt hast du schon gesagt, anfangs irgendwie einmal alle 7-8 Monate gehoben, erster Wettkampf heben. Gebombt. Lief nicht so gut. Und
bei der Junioren-DM war es gebombt damals, ne? Das kommt auch noch dazu.
Genau, also was mit dem Heben? Was ist los?
Ja, also ich muss sagen, dass also ursprünglich, weswegen ich gar nicht mit dem Heben angefangen habe damals und immer nur so krafttestmäßig gehoben habe, war einfach, weil es sich so schlecht in einem Bodybuilding-Plan einbauen lässt, meiner Meinung nach. Der Fatigue, also die Fatigue zu Ding-Ratio, zu sozusagen, also was es dir bringt. Stimulus zu Fatigue ist einfach schlecht. So, und das wusste ich damals schon. Also, und da dachte ich mir halt, wieso sollte ich die Übung nehmen, die im Prinzip, nee, also wo ich jetzt nicht wirklich den Benefit sehe für irgendeine bestimmte Muskelgruppe und so viel Fatigue dafür aufbauen oder halt einfach auf der anderen Seite, keine Ahnung, drei andere Übungen machen, wo ich wirklich das Gefühl habe, das hilft mir hypertrophietechnisch. Und ich war damals halt sehr hypertrophiefokussiert. Ne? Das muss man schon dazu sagen. Und ja, mit der Kniebeuge, mein Po und meine Beine sind gewachsen wie wahnsinnig. Also dachte ich mir, gut, das passt als Beintraining gut. Aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass das beim Kreuzheben irgendwo, also irgendwie so auch kommen würde. Ja, deswegen, da hat es sozusagen angefangen, wo ich mir dachte, so, ja, mache ich halt einfach kein Kreuzheben. Vor allem Push-Pull-Beine ist eher doof, irgendwie Kreuzheben einzubauen irgendwo. Ja, und natürlich, wenn man so 3 Jahre Vorsprung hat, in den anderen 2 Übungen technisch gesehen, gegenüber dem Kreuzheben, dann sind die anderen beiden Übungen tatsächlich sehr viel einfacher auszuführen als das Kreuzheben. Ne? Ja. Weil wenn man sich halt überlegt, ich mache seit wahrscheinlich so 4,5 Jahren, ja, wahrscheinlich so 4,5 Jahre mache ich Kreuzheben. Und das ist halt gar nicht so lang, wenn ich mir überlege, dass ich halt, seitdem ich 16 bin, Kniebeugen mache. Safe. Und das sind halt jetzt fast 8 Jahre. Ja, und das zeigt sich auch immer wieder tatsächlich in meinem Ding. Ich habe auch das Gefühl, viele Technikanpassungen passieren einfach noch beim Kreuzheben im Gegensatz zu den anderen beiden Übungen, weil ich bei den anderen Übungen halt auch das Gefühl habe, ich komme schneller dahin, dass ich, also wir haben einen Cue, den wir umsetzen wollen, ich komme schneller dahin, dass ich den anwenden kann auf meine Sachen, als beim Kreuzheben. Beim Kreuzheben, ich entdecke jetzt immer noch neue Sachen, wo ich mir denke, oh, damn, das fühlt sich gut an. Ja, und da merkt man halt einfach, dass ich da auch einfach noch ein bisschen Zeit brauche, um besser zu werden.
Aber dann, also es hört sich jetzt schon so an, als wenn das Verhältnis zum Heben jetzt schon anders ist als früher.
Ja, deutlich ja. Anders, deutlich, deutlich anders. Also ich muss sagen, jetzt ist Heben mit meine Lieblingsübung, glaube ich.
Nice.
Ja, also ich, vor allem jetzt mit, absolut. Im Conventional Heben muss ich sagen, das macht deutlich mehr Spaß. Ich kann so viel Gewicht bewegen und das fühlt sich einfach, also wenn sich Conventional Heben leicht, dann fühlt es einfach geil. Doch ja. Ehrlich.
Liegt es auch daran, dass du, weil du das jetzt auch so geäußert hast, ne, dass du einfach deiner Ansicht nach noch viel technische Veränderungen kommt, dass das Heben jetzt auch so cool ist, weil du da so viel Potenzial auch noch siehst?
Ja, absolut, absolut. Also okay. Das Potenzial ist halt das, was natürlich Spaß macht. So wie ich es gesagt habe, so am Anfang war es der Körper irgendwie, ne? Dann war es die Kniebeuge und jetzt ist das Heben. Ich habe das Gefühl einfach, ich finde immer neue Sachen, die ich halt implementieren kann, die sich halt direkt widerspiegeln. Und das ist halt das, was ich sehr gern mag.
Um mal kurz beim Heben zu bleiben, weil da die Frage kam halt, ja. Einige Mal. Deswegen kann ich auch, ich habe jetzt alle Fragen bekommen, weil es wirklich viele Fragen waren. Es war ja jetzt 1,5 Jahre her, Jugend Junior in DM 2022, Roddendorf. Da war ja was mit dem Heben. Ne? das war ja was. Wir haben die Frage bekommen, wie fühlt es sich an, immer Sumo zu ziehen und dann im Wettkampf Conventional? Und ob du seitdem nochmal Sumo gehoben hast oder das priorisiert hast?
Ich habe tatsächlich, also erstmal zur ersten Frage, wie sich es angefühlt hat, muss ich sagen, war geil.
Also ich fand für dich. Ja,
für mich, ja. Das ist ein guter Punkt, das war für mich sehr geil. Ich muss sagen, an dem Tag, die Beuge hat mich komplett ausgenockt. Ne? Also die Beuge, das waren 3,23, glaube ich, und das war ein Grind. Ich habe in meinem Leben noch nie so gegrindet. Ich habe wirklich bis zum Warm-up bei der Bank habe ich gezittert. Weil ich so fertig war nach dem Versuch. Und ja, das hat sich dann, also die Bank war echt gut. Und im Heben habe ich halt meine Hüfte schon im Warm-up, dachte ich mir schon so, weiß ich nicht, ob das jetzt so gut wird. Im Sumo-Heben. Ja, und man hat es dann in den ersten 2 Versuchen gesehen. Ich hatte das Gefühl, ich habe die Kraft, aber ab einem bestimmten Punkt hat es so ein Zwicken irgendwie in der Hüfte gegeben. Das war jetzt nicht zwangsweise so ein krasser Schmerz, aber es hat sich so angefühlt, als könnte ich einfach nicht über diesen Punkt hinaus heben. Und das habe ich halt im ersten schon gemerkt, im zweiten nochmal gemerkt und dann bin ich im dritten raus und habe gesagt, Paul, ehrlich, ich kann es auch einfach conventional probieren. Ja, weil sich... Ja, Paul war gar nicht überzeugt.
Wann hast du denn
unter
Moment, das letzte Mal?
Genau das war meine Frage, nämlich wann hast du das letzte Mal irgendwas conventional gezogen? Also so vor 8 Monaten.
Ich glaube, es war tatsächlich mehr. Ich glaube, es war mehr. Also ich glaube, ich safe, die, also 1,5 Jahre davor habe ich kein Convention gezogen. Safe nicht. Sehr gut. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich die Kraft habe, um das zu ziehen. Und ja, dann sagt Paul so, ja gut, hier sind, was waren das, 120 Kilo oder so, glaube ich. Und dann sagt Paul so, ja. Ja,
im Warm-up nochmal mehr.
Ja. Genau, im Warm-up und sagt 120 Kilo, sagt so, ja, zieh das mal hoch. Da gehe ich da halt hin und heb das so hoch und er fragt mich so, ja, wie fühlt sich das an? Ich so, auch ganz gut eigentlich. Ja, und er war so, ja, okay, dann mach das mal.
Dann ist der nächste logische Schritt natürlich 120, 300, ne? Ist
ja,
genau.
Ja, aber die haben sich ehrlich gut bewegt, ne? Und man hat ja auch da gesehen.
Was willst du machen? So, der Dude hat ja zwei Versuche, übelst krampfen, zittern, Sumo nicht geschafft und sagt dann, ja, ich könnte den dritten auch conventional ziehen. Ich habe geheult vor Erleichterung, als der dritte
wirklich dann drin war, Alter. Das war, alles war auch wirklich crazy. Man muss halt dazu sagen, ich bin auch wahnsinnig krampfanfällig, ne? Und auch vor allem im Warm-up, ich hatte da halt noch nicht, also aus diesem Wettkampf haben wir wahnsinnig viel gelernt, muss man sagen. Auch was dieses Krampfmanagement angeht. Weil ich halt eigentlich Beuge geht immer ganz gut, Bank funktioniert auch immer ganz gut, vielleicht unter Rücken, dass er krampft. Aber vor allem beim Sumo-Heben, ich mache meinen ersten Warm-up und komm hoch, beide Quadrizepse krampfen. Sofort. Fast jedes Mal eigentlich, wenn ich das da gemacht habe. Jetzt weiß ich halt, ich brauche einen gewissen Salzintake. Ne? Normalerweise vom Training sind es 10 Gramm jetzt, damit ich halt.
Ja, das ist stabil, aber ja.
10 Gramm auf den Liter. Und dann hast du so ungefähr das. Ja, ich habe mir mal so ein Video dazu angeschaut, dass das halt so eigentlich in dem Gewicht ist von dem Salzgehalt des Körpers.
Mit deinem Bodyweight, ja. Ja.
Genau. Ja, ja, und damit fahre ich sehr, sehr gut. Es fühlt sich, also ich krieg wenig Krämpfe eigentlich, wenn, dann ganz am Ende von dem Training, wenn ich wirklich, vor allem im Sommer, viel schwitze und so weiter. Ja, aber stimmt, warte, Sumo heben und ob ich das danach nochmal ausprobiert habe, die zweite Frage.
Genau, genau, dann nochmal priorisiert.
Nee. Genau, wir haben es nicht priorisiert seitdem, aber ich habe Paul auch schon gesagt, dass ich das gerne nochmal machen würde. Ich glaube wirklich, dass ich Sumo verdammt stark sein kann. Also ich glaube, ich kann wirklich crazy stark sein. Ich habe im Gym vor der Junioren-DM 2022 3,30 gehoben. Ob die gültig waren oder nicht. Ja, vielleicht eine kleine Abwärtsbewegung könnte man schon dingsen. Aber wenn man sich überlegt, ich habe da schon 3,30 gehoben. Das ist schon wirklich crazy eigentlich. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass der Unterschied von Conventional zu Sumo riesig ist. Vor allem, weil ich halt einfach wahnsinnig viele Advancements in Conventional gemacht habe. Aber es ist halt, ich finde Sumo ist der schönere Lift. Also ich weiß nicht, irgendwie, immer wenn ich so an Sumo denke, dann denke ich halt so an Jamal Browner und so und wie der das hochhebt. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie so, das hat sich so in meinen Kopf gebrannt. Und ja, deswegen mag ich Sumo sehr von der Ästhetik. Ja, aber ich habe auch Convention lieben gelernt jetzt auch nach einer Zeit, auch wenn ich es am Anfang sehr, sehr stumpf fand.
Okay, also können wir gespannt sein auf weiteren Verlauf.
Vielleicht, ja.
Okay. Wir haben ja noch 3 Wochen bis zur DM.
So nur halt dieses einfach andersrum
machen. Genau. Umgedreht machen wir das
nicht so. Oh, bitte nicht, Alter.
ich weiß noch, ja. Paul, ne, als wie fertig du da auf dem Stuhl saßt am Ende des Wettkampfs, ne, du warst.
Der war nicht.
Der war fertig. Ja,
der war komplett fertig.
Der war fertig. Ich würde das nochmal ganz kurz aufgreifen. So, ich nenne es mal Krampfmanagement am Wettkampf, ne, weil du jetzt auch vor allem drüber geredet hast, wie du das im Training handhabst. Wie handhabst du das im Wettkampfgeschehen jetzt aktuell? Also du hast ja gesagt, 10 Gramm pro Liter. Wie verteilst du das über den Wettkampf hinweg? Und was habt ihr vielleicht auch aus den Wettkämpfen gelernt, was Versuchsplanung angeht? Vielleicht spielt das ja auch mit rein in das Kampfmanagement.
Ja, ja, absolut.
Fürs Heben. Also was sind da eure Gedanken?
Also einmal auf jeden Fall, ich versuch's gut zu verteilen über die 3 Übungen. Ich mag das am liebsten, wenn ich das so zusammen mit so Koffein nehmen, also beispielsweise mit Boosty, habe ich das immer gemacht, dann immer so irgendwie ein Löffel, also echt wenig, ich weiß nicht, wie viel genau in einem so ein Scoop sind, und dazu halt einfach ein bisschen Salz. Also am Wettkampf wiege ich das auch nicht wirklich ab, ich mache das rein und trinke eigentlich so vor jeder Übung so ungefähr so ein Liter Flasche so, und ja, damit fahre ich eigentlich super gut. Da habe ich jetzt auch nicht wirklich Probleme, also gar nicht mehr eigentlich mit Kämpfen. während dem Wettkampf. Man muss aber auch sagen, dass unsere Versuchsauswahl jetzt vor allem auch eher dahin geschiftet ist, dass wir größere Sprünge nehmen. Einfach weil Anstrengung bei mir halt zu Krämpfen führt. Ne? Und ich habe einfach das Gefühl, ich fahre allgemein einfach besser damit, größere Sprünge zu nehmen. Genau. Und ich würde so sagen, die zwei Anpassungen haben so dazu geführt, eigentlich, dass wir das sehr, sehr gut im Griff haben. Und ich glaube, auch die letzten Wettkämpfe hat man gesehen, dass das immer also mehr consistent geworden ist. Ja, und ich eigentlich immer fast maximale Leistung abgreifen konnte, was halt an dem Tag da war.
Ja, ich würde auch sagen, also die letzten waren ja viele Wettkämpfe, bei denen man dich sehen konnte in letzter Zeit, ne? Kommen wir auch gleich mal drauf zu sprechen. Aber Performance hat ja, war ja vielversprechend, so wirkt das jetzt eben auch, dass du damit sehr happy warst. Aber ich glaube, so Kampfmanagement ist ja auch ein Thema, was wir schon so häufiger beleuchtet haben hier im Podcast, und so immer als so die zwei Punkte auch herauskristallisiert haben, Elektrolyte als auch neuromuskuläre Ermüdung, die da zentrale Rolle häufig spielen. Ich bin ja auch, also da, das ist deswegen vor allem auch so ein bisschen aus eigenem Interesse die Frage gerade, weil ich da vor 2 Jahren Bending Bars gestartet, da für die Beuge schon direkt Krämpfe gehabt, auch im Quad. Auch sehr gut anfällig für, weil ich aber einfach, also ich im Wettkampfgeschehen schwitze ich irgendwie alles aus und ich pinkel die ganze Zeit. Ich pinkel und pinkel und pinkel und pinkel. Und das ist natürlich nicht so eine geile Kombi, ne? Schwitze alles aus, pinkelst alles aus und dann, naja, nicht so super. Und dann ist es selbst so, dass selbst wenn eine Beuge jetzt kein super krasser Grinder im Drittversuch irgendwie war, sondern es war schon ein bisschen anstrengend, ne? So die 250, die ich gebeugt habe letztes Mal. Die haben mich schon komplett rausgenommen. Ich war komplett im Arsch, komplett im Sack und habe dann auch zum Heben in Quads als auch Wadenkrämpfe bekommen. Also da bin ich halt immer noch so ein bisschen am gucken, was für mich da ziemlich gut funktioniert.
Also was ich vielleicht noch mit reinwerfen kann, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Was wir auch gemacht haben im Training ist tatsächlich so ein bisschen gerade für die hintere Kette hohe Rep-Ranges bei Hyper-Extensions. Das war schon auch was deutlich geholfen hat. Und aber auch bei anderen, also ne, wir haben jetzt auch aktuell einen in Anführungszeichen M-Rap drin, ne, so zu einer Rear 4. Also das ist wirklich kein M-Rap. Ja. Ne, wo Percy dann auch so bei 10er Raps mal bei der Beuge rauskommt. Ja, dass man auch ein bisschen, zumindest so ein bisschen metabolische Konditionierung ist, was die Belastbarkeit generell von der Struktur einfach nochmal hört. Weil ich glaube, so unser ein großer Takeaway damals war so, offensichtlich, ne, so Flüssigkeitszufuhr und Salzzufuhr ist klar, aber auch für die Länge der Belastung im Wettkampf ein bisschen spezifischer zu trainieren, indem man auch mal nicht nur in den super niedrigen Rep-Ranges abhängt bei den Grundübungen.
Ja. Gut, ich werde also definitiv mal auch Salzintake technisch mal ganz kurz dazu gesagt, da habe ich meine Progression war jetzt letztes Mal von, das war jetzt super dämlich, ne, das was man für seine Athleten und Athletinnen an Guidelines gibt, darf man auch gerne mal selber verfolgen und nicht auf seinen eigenen Wettkampf irgendwie so ein bisschen scheißen. Ne? 2022 habe ich wirklich auch gar elektrolyte technisch gar nichts. Ich habe ich glaube, über den Wettkampf hinweg 3 oder 4 Monster getrunken. Irgendwie, so habe ich meinen Koffein reinbekommen.
3 oder 4?
Ja, genau. Also ich habe nicht eben Booster, damit ich jetzt nicht zu viel Flüssigkeit irgendwie drin habe, sondern wirklich, ich habe Monster getrunken und sonst eben eigentlich nicht viel anderes. Habe also ganz halt gepisst und geschwitzt. Dazu kam es eben dann zu den Krämpfen bei der Beuge schon. Letztes Jahr ein bisschen smarter gewesen. Da habe ich auch einen Booster mir gegönnt vorher mit, damit es insgesamt nicht so viel Flüssigkeit war, dass ich nicht die ganze Zeit pissen musste. Ich musste trotzdem die ganze Zeit pissen, weil ich aufgeregt war, wie so. und habe halt gedacht, ja, irgendwie so ein Power-Rate wird schon, also so 2, 3 Power-Rates über den Wettkampf hinweg werden schon reichen, um das irgendwie entgegenzuwirken. Nee, hat auch nicht gereicht.
Ja.
Also da werde ich definitiv mal gucken. Dieses Jahr auch Bending Bars wieder tatsächlich Startplatz bekommen.
Oh, cool. Grüße
raus an Kevin. Gucken wir mal, dass wir dieses Mal weiteren Schritt in eine gute Richtung machen, was das Kampfmanagement so angeht.
Also das schon, dann nehmen wir die Folge nach dem Bending Bars auf und du so, ja, ich habe mir viel zu viel Salz reingefahren. Ich muss davon.
Hörst du ja doch gesagt, 10 Gramm. Auch bei 20 Gramm.
Ey, also die Leute schauen mich auch komisch an. Ne? Also 10 Gramm sind schon auch wirklich viel. Das muss man schon sagen. Ne? Aber ich habe, also das natürlich bin ich hingegangen, habe gesagt, okay, ich will ein bisschen Salz haben, ich pack 10 Gramm rein. Ich habe ja schon mit einem Level angefangen, also mit 3-4 Gramm angefangen und habe halt gemerkt, okay, 3-4 Gramm, ich krampf immer noch. Dann mache ich ein bisschen mehr. Dann mache ich 5-6 Gramm. Dann krampf ich halt immer noch. Also Nur damit jetzt keiner hingeht und sagt und einfach 10 Gramm in sein Ding knallt und sagt, wer hat das so gesagt?
Wie kriegst du das runter, Alter? Das ist doch
wirklich, also mit Ding,
widerlich sein.
10 Gramm mit Boosty. Ich suche auch immer noch nach einer Alternative zu Boosty, weil wirklich das macht mich so sauer, dass sie von 13,90 irgendwie auf 18,90 teuer geworden sind, ohne irgendwie eine Rechtfertigung oder so. Aber
mit Profit Boosty ist die Rechtfertigung.
Ja, wahrscheinlich schon, ja. Aber ich muss sagen, ich habe damit kein Problem. Also andere Leute, wenn die das Problem probieren, die sagen, Alter, was ist mit dir? Aber meiner Meinung nach ist halt eine Gewöhnungssache. Das erste Mal vom Training war komisch, weil es sich halt dann so ein bisschen flau im Magen anfühlt natürlich, ne? Aber mach das 3-4 Mal und das fühlt sich an, als würdest du ganz normal dein Ding trinken. Also vor allem auf eine Letter, das ist schon salzig, muss man schon sagen. Aber das ist weit entfernt von richtig böse salzig, so dass man es nicht mehr schlucken könnte oder so. Also das geht wirklich gut runter, wenn man sich dann
da versteckt sich gerade irgendwo ein richtig guter Witz drin mit salzig, dass man es nicht mehr schlucken kann.
Ich bin leider nicht so.
Oh Gott.
Ja. Genau. Weil wir gerade schon so ein bisschen eben die letzten Wettkämpfe nur mal beleuchtet haben, dass es ja einige gab, haben wir auch die Frage bekommen, wie du es geschafft hast, 3 Wettkämpfe, ich glaube, in jeweils 5 Wochen Abständen zu absolvieren und dich nicht zu verletzen und wie du vielleicht generell auf die letzten Wettkämpfe zurückblickst. Ich glaube, da können wir auch inkludieren so ein bisschen die Frage, ist jetzt viel gefragt, ne? Das hätten wir vielleicht mal anders machen können, aber wie blickst du denn auf generell dein internationales Debüt zurück?
Ja, also allgemein erstmal sehr positiv, muss ich sagen. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es einfach cool, irgendwie auch mal so Lifter aus anderen Ländern zu sehen, auch einfach die irgendwie andere Gewohnheiten zu sehen bei Warm-Ups alleine, so, das ist schon ganz anders, wie andere Leute sagen, wirklich komplett krank. Also nur, um das mal kurz zu erklären, dieser Temur, dieser Georgier, der so, ich habe mich mit dem warm gemacht bei der EM und dieser Mann hat wirklich, der Bench, der hat 250 oder so, 250 plus auf jeden Fall, der macht sich mit 40 Kilo warm.
Echt?
Ich war bei 120 Kilo, er kommt mit seinem Betreuer und sagt so, ja, alles runter und schiebt die Zehner drauf. Ich schau die an und denke, das kann nicht sein. Das ist unmöglich.
Verrückt.
Ja, wirklich. Vor allem, also der ist ja schon ein Monster, ne? Also,
ja.
Ja.
Hat der nicht jetzt Weltrekord gebeugt?
Ja.
Junioren-Weltrekord?
Vollkommen verrückt. Ich weiß nicht, ob Weltrekord, ich glaube Europarekord, oder? Also europäischer Rekord, weil das müsste ja so sein, ne? Ja, aber allgemein natürlich, wenn wir anfangen. Ich habe letztes Jahr 4 Wettkämpfe gemacht, um genau zu sein.
Einmal naja, 6, wenn man die Single-Wettkämpfe noch dazu nimmt.
Ja, aber das sind ja keine Wettkämpfe. Ja, warte mal, 6 habe ich noch.
Ja,
ich habe auch noch einen Bankwettkampf gemacht.
Bankdrücken und dann Kreuzheben.
Boah, ich habe ja über viele Wettkämpfe gemacht letztes Jahr, das kommt mir ja selber gerade erst. Ja, okay, aber wir nehmen zumindest 4 volle Wettkämpfe. Single-Lift-Wettkämpfe sind das Gefühl, es fängt an und dann schon wieder vorbei irgendwie.
Sind vorbei, ne?
Das ist verrückt. DM als erstes, die aktiven DM, dann die WM, ne? Dann die EM und dann den NRW Cup. Die DM war eher so gegen Anfang des Jahres, also so April. Und dann die anderen 3 Wettkämpfe, also WM, EM, NRW Cup, so im Abstand von 5 bis 6 Wochen alle. Und das war auch hart, muss man schon sagen. DM war sehr entspannt, wir sind entspannt reingecruised. Ich bin davor krank geworden und war am Wettkampf auch krank. Noch so halb. Hab dann halt das mitgenommen, was an dem Tag ging. War aber auch echt cool, hat sich gut angefühlt. Ich habe vorher extrem viel gebadet, um mich irgendwie gut zu fühlen an dem Tag. Und das war echt nice. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann kam eben die Kaderanfrage und die Vorbereitung auf die WM. Das war im Allgemeinen auch sehr gut. Also ich würde sagen, wir hatten eine echt richtig gute Vorbereitung. Alles hat eigentlich super Klick gemacht. Und ja, WM hat super funktioniert, auch mit Gewicht machen, der Wettkampftag. Ich mochte auch irgendwie diese Dynamik, sich mit Jona warm machen zu können. Auch wenn man natürlich denkt, so, das irgendwie, weiß nicht, ob das so cool ist. Aber ich fand schon richtig cool, irgendwie nochmal so jemand dabei zu haben, der irgendwie das Gleiche macht wie du. Und irgendwie auch das erste Mal diese Erfahrung hat. Also es war irgendwie cool, das zu zweit zu machen.
Ja.
Und damit war die WM dann so durch mit 875 total. 3,32,5 Beuge, 197,5 drücken und 3,45 heben. War ich sehr zufrieden mit. Und war natürlich schon, wie sagt man das, sehr ich hatte einfach nach dem Wettkampf, dachte ich mir so, boah, jetzt erstmal ganz ruhig. Aber natürlich hatte ich im Hinterkopf 5 bis 6 Wochen EM. Ne? Mhm. Und da dachte ich mir schon so, boah, vor allem da war das halt nicht so, bei der WM war ich, glaube ich, 5. gemeldet oder so. Mhm. Und bin ja schlussendlich 4. beziehungsweise 3. geworden.
Kommen wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen.
Ja. Und bei der EM war ich dann aber als 1. gemeldet. Und das ist natürlich dann nochmal eine andere Situation, wenn man dann halt in den Wettkampf geht und weiß so, okay, von einem wird eigentlich fast schon erwartet, zu gewinnen, so mäßig. Ne? Das ist schon was anderes. Und finde ich auch krass natürlich, dass es bei Jona für den 1. Wettkampf, also für die WM direkt so war. Das ist echt crazy, weil das schon nochmal eine ganz andere Nummer ist, das zu machen. Ja, und bin dann mit einer Woche irgendwie ein bisschen Training und dann 4 Wochen Block halt direkt in die EM gestartet. Und das war hart, muss ich sagen. Also nach dem, vor allem, das Ding ist, die WM-Vorbereitung hat sich halt extrem gezogen. Ne? Man hat eine extrem lange Vorbereitung mit extrem vielen Sachen, die man irgendwie vorbereitet. Auch das erste Mal reisen und so weiter. Das alles irgendwie organisieren. Und dann hat man natürlich schon so einen krassen Abfall. Also nach diesem krassen Hoch, sozusagen bei der Siegerehrung, kommt halt ein kranker Abfall von Endorphin und so. Ja, und das habe ich gemerkt. Das Training danach war echt hart. Also war wirklich hart.
Plus aber, Umzug, der dann auch noch dazu kam.
Stimmt, das kam ja auch noch. Ach du Heilige.
Und Jobeinstieg.
Also ich hatte Jobeinstieg. Ich hatte ja in der Zeit, warte, lass mich nicht liegen, ich habe vor der WM habe ich meine Bachelorarbeit fertig geschrieben. Dann war WM, dann habe ich die halt zurückbekommen, hatte noch meine ganz mündlichen Sachen für die Bachelorarbeit. Dann natürlich Jobsuche, Jobeinstieg und Umzug. Und das war halt alles in diesen 5 Wochen. Zwischen WM und EM, das war schon wirklich krank, ne? Also das war schon sehr hart. Aber wenn wir darüber reden, zum Beispiel jetzt mit der, wie habe ich mich nicht verletzt? Naja, an den Trainingstag anpassen, würde ich halt behaupten, ne? Das, was man machen kann, das sollte man an den Tag machen. Und da ist vor allem in so einer Zeit, in der man sich auch bewusst sein sollte, ey, ich bin jetzt gerade nicht maximal leistungsfähig und ich muss es auch nicht sein. Vor allem in der Zeit ist es halt wichtig, sich nicht an den Zahlen zu klammern und halt wirklich einfach zu schauen, dass man gutes Training reinbekommt, egal wie viel absolutes Gewicht jetzt auf der Stange
ist. Wir haben ja auch von vornherein gesagt, so die WM ist der Saisonhöhepunkt.
Ganz genau.
Bei der EM gucken wir halt, was noch da ist,
ja.
Und NRW-Cup machst du dann halt irgendwie so ungefähr.
Genau, aber das ist genau das so im Prinzip der Plan dahinter. Und ja, dann sind wir halt nach diesen 4, 5 Wochen da in die EM gestartet. Das war, würde ich sagen, der schlechteste Wettkampf letztes Jahr tatsächlich, von wie ich mich gefühlt habe einfach an dem Tag. Mhm. Ich muss natürlich sagen, ich habe auch ein paar Sachen anders gemacht als bei der WM, also technisch gesehen jetzt. Die Beuge hat sich einfach nicht gut angefühlt, mein oberer Rücken vor allem hat einfach ein bisschen gezogen, ein bisschen wehgetan. Ja, die Umstände allgemein waren auch eher suboptimal und haben mich eher, wie sagt man das, ich weiß nicht, ich möchte niemanden in dem Licht schlecht reden, aber es war einfach, alles an dem Tag war nicht so cool von,
Es war kein guter Vibe.
Genau, es war kein guter Vibe an dem Tag und ja, da bin ich mit 3,20 aus dem zweiten Versuch von der Beuge gekommen. Und habe dann auch gesagt, ich mache keinen dritten Versuch, weil das nicht, also die haben sich nicht so angefühlt, als könnte ich überhaupt mehr beugen und für 2,5 Kilo brauche ich nicht rausgehen, weil ich weiß halt, wie von der Junioren DM 2022, dass ich mir die Kraft sparen kann und dann deutlich mehr heben kann. Ja. Genau, und bin dann ins Bankdrücken. Das Bankdrücken war geil, muss ich sagen. War heftig, hat Spaß gemacht. 2,25, einfach 200 übersprungen. Ich habe noch nie 200, glaube ich, auf dem Wettkampf. Doch, oder? Habe ich 200?
Ja, beim NRW Cup dann.
Beim NRW Cup dann, verdammt. Hätte ich lieber direkt 2,25 gemacht. Direkt 2,25 gedrückt. Die haben sich gut angefühlt, hat sich auch so angefühlt, als hätte ich noch Luft. Seitdem läuft das Bankdrücken auch irgendwie echt gut. Ich habe echt eine gute Beziehung zum Bankdrücken aufgebaut und kam dann zum Heben. Heben ging dann nur darum, im Prinzip den ersten Platz zu machen. Also wir haben wirklich nur das gezogen, was wir gebraucht haben. Das war cool, hat sich gut angefühlt. Und ja, auch an dem Tag, Verletzungsthema, natürlich habe ich auch da drauf gehört. Also ich war jetzt nicht mal im Kopf so, ey, ich habe 3,32,5 gebeugt vor 6 Wochen. Wieso fühlen sich 3,20 jetzt schwer an? Nee, das ist einfach, 3,20 sind an einem Tag schwer und 3,20 sind an einem Tag schwer. Dann sind es halt nur 2 Versuche. und kam dann aus der EM raus. Haben wir gewonnen, war cool. Und dann hieß es aber trotzdem 5 bis 6 Wochen NRW Cup. aber NRW Cup war dann natürlich eher entspannter und ich wusste halt, ey, ich werde nicht großartig pieken, ich werde einfach trainieren und halt an dem Tag schauen, was da ist. Ne? Also da ging es nicht darum, irgendwie krass zu dingsen. Ich wusste natürlich vorher schon, heben, da werde ich holzen. So. Da werde ich einfach machen, was geht, wie ich Bock habe, einfach was Schweres auf die Stange packen. Ja, Beugen haben wir dann auch versucht, relativ entspannt anzugehen. Also das mitgenommen, wo wir wussten, okay, das kriege ich safe, das wird auch nicht schwer sein. Ich weiß nicht, 3,15 oder
3,15 waren es, ja.
Okay, 3,15. Ja, bei der Bank haben wir dann 200 im zweiten gemacht, 2,5 im dritten für einen kleinen PR. Also wir wussten, dass die 200 relativ schwer waren. Eigentlich 2,25 wahrscheinlich der richtige Call gewesen wäre. Aber um den PR lasse ich mich nicht lumpen. Also wenn ich sie gedrückt hätte, wäre es ein PR gewesen.
Wir waren, also bis auf die Beuge war schon klar, wir sind zum Ballern da. Das war schon auch so ein bisschen so, jetzt wird hier nochmal auf die Kacke gehauen und dann ist Zeit für Offseason.
Ja, genau. Und 2,5, wie gesagt, ein bisschen zu schwer. Und dann ins Heben rein. Heben hat sich geil angefühlt, wirklich. Auch schon in der Vorbereitung hat sich mein Heben krank angefühlt. Ich dachte mir so wirklich, das wird ehrenlos. Und ich habe halt das letzte Jahr davor schon im letzten Versuch, glaube ich, 3,42,5 oder so gemacht. Also aufgelegt,
ja, nicht
gemacht,
ja,
aber schon sehr hochgezogen. Und ja, da wusste ich auf jeden Fall, ich muss mehr machen, ne? Und habe dann im ersten Versuch, glaube ich, 3,10 gemacht oder so. Ja, 3,10. Die haben sich wirklich angefühlt, das hätte ich kein Gewicht in der Hand. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das wird krank. Zweiter Versuch war dann 3,35. Und ich, wirklich, ich habe sowas noch nie gespürt, bis zum heutigen Tag. Das waren 3,35, das war mein Drittversuch auf der EM. Und die haben sich angefühlt, als wäre es ein Opener. Wirklich, als wäre es ein Opener. Haben sich angefühlt, ja. Und dann hat Paul mir gesagt, ja, also er glaubt, ich habe so 3,50 ziemlich sicher drin. Aber ich dachte mir halt so, ja, ich brauche jetzt nichts auflegen, was halt jetzt sicher ist, ne? Who cares? Also die Platzierung war fertig und dann dachte ich mir so, ja gut, dann machen wir was Schweres drauf, wenn ich es jetzt schon mal kann, ne? Ja, dann haben wir 360 draufgepackt. Die ging wirklich so schnell vom Boden. Ich habe das niemals erwartet.
War
so
krank, dass ich war echt geschockt.
Ich war selber halt auch geschockt, ne? Wie schnell die vom Boden kam, bis übers Knie, das war komplett krank. Also ich habe da wirklich auch einen guten Tag erwischt, muss man sagen, ne? Also es war ein crazy guter Tag. Auch die Atmosphäre war einfach geil. Ja, die Menschen waren cool und irgendwie hat alles Klick gemacht. Ja, und die habe ich knapp über dem Knie leider verloren. Aber ich brauche auch mal noch irgendwas, was ich das nächste Mal machen kann.
Das stimmt. Das stimmt. Also viele Wettkämpfe gewesen, ja, da im letzten Viertel des Jahres. Training seitdem hast du jetzt ja, Paul hat noch
Moment. Er ist ja schon auch ein bisschen bescheiden jetzt gerade hier in seiner Antwort, warum er sich nicht verletzt hat. Also ich meine, du weißt das ja eh, weil wir ja schon häufig drüber gesprochen haben, so dieser Punkt von, ich mache das, was an dem Tag im Training geht, Das sagst du jetzt so leicht von der Schulter. Aber das ist schon auch ein wirklich guter Skill, den du vor allem abseits vom Training hast. Also ich glaube, so von meiner Wahrnehmung her, fallen dir die Entscheidungen im Training deshalb leicht, weil du gut in der Lage bist, auch abseits vom Training ein Gespür dafür zu haben, wie regeneriert du bist und wie viele regenerative Kapazitäten du hast. Das wird sicherlich jetzt kein super so bewusster Prozess sein, wo du überlegst, oh, wie viel Stunden Schlaf habe ich jetzt so?
Ja.
Ich habe vorgestern nur 7,25 Stunden Schlaf bekommen, jetzt muss ich meine Last um 5 Kilo verringern. Also so ein Scheiß ist das natürlich nicht, ne? Aber du hast ein wahnsinnig gutes Gespür dafür, wie es um deine regenerativen Kapazitäten steht. Meistens. Ja?
Meistens,
und ja. Das ist halt, glaube ich, daraus resultiert diese Wahl der Lasten, bei denen du im Training auch so unglaublich gut bist. Ich kann mich erinnern, wir hatten ja einen Block dann auch im Nachgang, den ich dir bewusst sehr leicht gegeben habe. Und dann sagst du, ja, ich habe ein bisschen geballert. Top-Satz-Vorgabe war eine statische Rie 5 und ist dann hinten raus bei einer Rie 1 rausgekommen.
Ja, das Ding ist, also ich muss ja schon sagen, Paul und ich sind ja jetzt halt schon, wir sind jetzt nicht erst seit gestern irgendwie im Coaching.
Ja.
Und ich habe mir natürlich ein gewisses Vertrauen von Paul irgendwie auch aufgebaut. Ich muss natürlich sagen, also wie Paul sagt, ich achte sehr krass auf meine regenerativen Kapazitäten, ich achte sehr krass auf meinen Schlaf, ich achte sehr krass darauf, wenig Stress zu haben. Also ich mag als Person auch einfach keinen Stress, deswegen halte ich mich sehr, sehr krass daraus irgendwie, also versuche das alles irgendwie krass zu vermeiden. Aber natürlich ist da irgendwie auch der Gedanke an mein Training und an meine regenerativen Kapazitäten da, weil ich natürlich weiß, ey, umso mehr Stress ich habe, umso doller wird sich das irgendwie auf mein Training auswirken. Und da diese Faktoren, abgesehen vom Essen, wo wir wahrscheinlich noch drauf zu sprechen kommen, ziemlich gut passen, kann ich, glaube ich, oft in sehr vielen Situationen gut abschätzen, was ich machen kann. Und in dem Blog, von dem Paul jetzt gesprochen hat, muss man jetzt sagen, Paul war auf dem Trichter, wir machen jetzt einen leichten Blog, weil ja viele Wettkämpfe und so weiter. Aber ich war natürlich in meinem irgendwie noch in meinem Euphorie-Ding. Letzter Versuch, NRW kam, hat sich geil angefühlt. Ich will dran anschließen, so. Da war ich drin. Ich habe mich trotzdem nicht komplett vor die Wand gefahren, würde ich behaupten. Also es war nicht so, dass ich jetzt am Ende vom Block tot war und dann 3 Wochen Deload brauchte, sondern ich war schon am Ende vom Block fertig, auf jeden Fall. Aber es war halt auch die letzte Woche und ich habe auch genau auf diese letzte Woche hingearbeitet.
Voll. Gut, dass du, Paul, dass du das nochmal so herausgestellt hast, ne? Weil das ist ja häufig zu beobachten ist, sage ich jetzt auch mal, das kennt man ja in Gesprächen mit AthletInnen, die, oder wenn man auch mal im Gym schaut und sich da auch die Entscheidungen an dem Tag, am Trainingstag anschaut, die sind ja häufig, nehmen die nicht ihre derzeitige Situation an, wie sie ist, ne, sondern nehmen die Last, die sie sich wünschen, dass sie für den Tag so funktioniert. Ja. Und das ist natürlich, hat natürlich so ein paar Folgen, zu denen es kommen könnte. Also sehr, also super wertvoller Punkt da. Ein Punkt, den wir jetzt einfach mal so, ich würde nochmal ganz kurz zurückgehen, den wir jetzt kurz so übergangen sind und den hätte ich jetzt auch fast vergessen, der mit einer der, also war einer der häufigsten Fragen, die auch so kamen. Und zwar nochmal so ein bisschen zurück zu den Worlds in Rumänien, war es ja, wenn ich es jetzt nicht verkacke.
Korrekt.
Wie du damit klarkommst, dass vermutlich 80% deiner Konkurrenz mit unfairen Mitteln kämpft, beziehungsweise wie du damit umgehst, dass dir auf den Junior Worlds der Moment des auf des so Siegerpodest Steigens weggenommen wurde. Wie war es danach, als du es erfahren hast? Wie blickst du jetzt so drauf? Vielleicht kannst du uns da nochmal teilhaben lassen.
Klar. Wie ich es erfahren habe erstmal, war, dass ich eine Nachricht auf Instagram bekommen habe.
von Andrew, ne?
Was ist das, Andrew?
Hast nicht Andrew Blackwood, meintest du nicht, hatte geschrieben?
Nee, das war so ein Powerlifting-Account, der halt so Powerlifting-Highlights hochlädt. Aber das war auf jeden Fall kein, also der hatte nicht als Muttersprache nicht Englisch, hundertprozentig nicht, weil der mir irgendwie so gebrochen auf Englisch erklärt hat, dass ich jetzt anscheinend 3. Platz bin. Und ich, natürlich, wenn du in gebrochenem Englisch eine Nachricht bekommst, dass der eigentlich 3. positiv getestet wurde und du jetzt 3. bist, herzlichen Glückwunsch, dann denkst du so, ich denke wirklich an Phishing-E-Mails. Für mich hat nur der Link unten drunter gefehlt.
Das ist eine sehr spezifische Phishing-E-Mail. So, diese E-Mail hat sich gelohnt.
Ja, wirklich, keine Ahnung, Alter. So, sign up for my program, irgendwie wäre noch unten gewesen. Genau. Das hat gefehlt, so gefehlt. Dann dachte ich mir erstmal nichts, ne? Habe ich gleich meiner Freundin oder so gesagt, so, yo, irgendwie sagt er das, keine Ahnung, ob das stimmt. Und dann habe ich dem halt so zurückgeschrieben, so, ja, kann ich das irgendwo bestätigen? Und dann sagt er so, ja, schau einfach auf Good Lift. Und dann schaue ich da und bin halt tatsächlich 3. geworden. Und dann war das natürlich irgendwie so ein Mix aus Gefühlen, ne? Ich muss schlussendlich sagen, es hat mich jetzt nicht wirklich krass so getroffen, muss ich sagen, weil ich trotzdem das Gefühl hatte, an dem Tag echt viel mitgenommen zu haben und echt viel Spaß gehabt zu haben. Ob ich da jetzt auf diesem Podest stand oder nicht, so war mir eigentlich relativ Wurst, um ehrlich zu sein. Ich muss natürlich sagen, dass also der reine Fakt, welche Länder in welcher Geschwindigkeit, auch welche Athleten krass schnell wie viel stärker geworden sind, auch wenn man nur die Instagram-Profile verfolgt,
und wie natürlich schon älter sie in diesem Zeitraum auch plötzlich werden.
Ja, richtig. Solche Sachen halt. Ist halt natürlich ein bisschen schade und irgendwie nimmt das irgendwie auch die Vergleichbarkeit aus dem Ganzen raus, weil man natürlich, ey, ich streng mich die letzten, keine Ahnung, 4 Jahre an, in diesem Sport gut zu werden und besser zu werden und mache wirklich die kleinsten Anpassungen und die letzten Prozent, um die kleinsten Prozentzahlen rauszuholen. Und dann siehst du Leute, die einfach in einem Jahr irgendwie 100 Kilo Progress im Deadlift machen. Und da hört das halt nicht auf. Dann machen die halt in den nächsten 6 Monaten nach dem Wettkampf machen die dann halt auch nochmal 30 Kilo Progress auf dem Deadlift, so. Und dann denkt man sich natürlich schon so, hey, weiß ich nicht, ob Training wirklich so funktioniert, wie du das jetzt gerade machst. Aber schlussendlich komme ich mittlerweile ziemlich gut damit klar, mich mit mir selbst zu vergleichen. Und ey, ich merke, ich werde permanent besser. Auch wenn es vielleicht nicht diese 30 Kilo Sprünge sind beim Kreuzheben, merke ich, dass ich immer noch Improvements mache und diese Improvements auch davon abhängen, wie sehr ich investiere. Ja? Mhm. Also es hängt immer davon ab, ey, wie viel Mühe gebe ich mir denn jetzt beim Training? Wie viel Mühe gebe ich mir auch jetzt? Ey, beispielsweise gestern, ich habe irgendwie mein Ding, bin meinen Ordner durchgegangen mit meinen Trainingsvideos und bin dann einfach auf meine Beuge gegangen, weil meine Beuge jetzt gerade fühlt sich nicht super an. Also fühlt sich jetzt nicht 100% an. Und bin dann durchgegangen und habe vielleicht mal so geschaut, ey, was könnte ich denn eigentlich besser machen da? Woher könnte es eigentlich kommen, dass ich mich in bestimmten Positionen so fühle? Und habe darüber einfach mal nachgedacht und versucht da jetzt sozusagen so eine Lösung zu finden. Und solche Sachen, solche Investitionen, bei denen habe ich das Gefühl, die zahlen sich immer super aus. Ja, und deswegen muss ich sagen, im Allgemeinen, also ich verstehe schon, wenn man das von außen sieht, so, boah, ey, Vierter und dann Dritter und auf Podium und so, und eigentlich wäre das ja cool gewesen, wenn das vor Ort so gewesen wäre, aber ich muss sagen, mich tangiert das jetzt mittlerweile gar nicht mehr so großartig, weil ich mir einfach denke, so, ey, schlussendlich, wir sind immer noch eine Randsportart. Es ist nicht großartig wichtig, ob ich da jetzt halt auf einem Podium stehe oder nicht. Und schlussendlich, Langfristigkeit zahlt sich aus. Also, natürlich kann ich keine Aussage darüber treffen, wie lange ich in diesem Sport sein werde oder nicht sein werde. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich sehr nachhaltiges Training an den Tag lege und ich sehr lange sehr stark sein kann aufgrund dessen. Und ja, deswegen bin ich mir sicher, dass wenn es kommen soll, dann kommt es auf jeden Fall noch.
Ich hab mal ein Thema, was ich einfach mal anreißen wollte, mhm. Weil sich das jetzt eigentlich sehr so in die Richtung angehört hat. Und das wäre auch komisch, wenn es nicht so ist. Also Powerlifting scheint dir sehr wichtig zu sein. Sage ich, kann man absolut, so sagen. Ne? Ja. So, ne, du bist auch dahin, wohin gezogen, wo du stimmst. Das hat sich so angehört, du schlaftechnisch versuchst du alles. Du meintest ja schon, versuchst an kleinen Schrauben, also an vielen Schrauben zu drehen, dass einfach auch Training gut läuft. Kann man sagen, Training ist dir einfach auch sehr, ja, ist wichtig. Aber du hast in dem Kontext auch gesagt, Powerlifting ist ein Randsport, mhm. Muss man ja auch sagen.
Ja.
Sind von der Größe her noch nicht so groß. Ich habe jetzt so. In den Jahren haben wir jetzt ja im Podcast auch häufig drüber geredet, ne, Paul, dass wir, es ist schon wertvoll, fernab von der Sportart auch was anderes zu machen. Das sollte jetzt nicht der Dreh- und Angelpunkt von allem sein. Aber ich habe auch so manchmal das Gefühl, und das ist ja auch in Ordnung, aber das ist vor allem in dem Kontext von Powerlifting ist ein Randsport und wird auch so wahrgenommen, dass das viele auch dazu verleitet, zu sagen, gut, Powerlifting darf mir nicht wichtig sein. Also so, okay, es lohnt sich hier nicht so richtig viel Einsatz zu geben. Aber so wie du über Powerlifting redest, klingt es einfach so, dass es verdammt nochmal super erfüllend ist für dich, besser zu werden und stärker zu werden. Ist also, habe ich so wahrgenommen, ne?
Okay, absolut. Also ich muss sagen, okay. Ich finde das super interessant, dass du das ansprichst. Für mich erstmal, also Powerlifting ist sicherlich nicht das, worüber ich mich definiere. Das muss ich sagen. Also Powerlifting ist ein riesiger Teil meines Lebens. Also hey, ich gehe viermal die Woche trainieren und brauche irgendwie, also mit Hin- und Rückfahrt, safe, 3 Stunden oder so, wenn nicht mehr. Das ist ein Riesenteil meines Lebens und es macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil ich eben diese Verbesserungen sehe. Ne? Ich sehe, ich stecke was rein, ich bekomme was raus. Es ist ein super simples Prinzip. Aber auf der Seite habe ich ganz viele andere Sachen, die für mich mindestens genauso wichtig sind wie Powerlifting und ohne die ich auch nicht gerne leben würde. So, weil ich mache Softwareentwicklung auch nicht nur, weil es ein Job ist oder weil man da relativ gut Geld verdienen kann, sondern auch, weil es mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und ich habe das Gefühl, sehr viele Leute, also das muss ich sagen, habe ich das Gefühl, sehr viele Leute heutzutage sind, also es ist natürlich auch einfach zu sagen, ey, ich habe was und ich habe irgendwie da eine Community, das bin jetzt ich. Ich bin Powerlifter, ja. Aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, viele Leute vergessen, dass man sich eigentlich selbst auch also in einem anderen Kontext kennenlernen sollte. Also, dass ich nicht Powerlifting bin, dessen bin ich mir wahnsinnig bewusst und ich weiß, dass ich wahnsinnig viele andere Qualitäten habe, abseits von Powerlifting. Und es ist wichtig, auch diese Qualitäten zu kennen, weil dich das im Leben halt erfüllen wird, ne, schlussendlich. Ja.
Voll. Ich habe da noch ein paar, Paul hat da vielleicht auch gleich noch ein paar Gedanken zu. Meine Wahrnehmung ist auch so, also, warum ich das so anspreche, ich habe es jetzt vor allem aus der Perspektive beleuchtet, ne, dass, also wir haben das jetzt aus zwei verschiedenen Perspektiven beleuchtet, du meintest ja, dass es dann eben viele sich hauptsächlich nur mit dem Sport definieren. Ich will das jetzt hier nicht pauschalisieren, aber vielleicht könnte man das so sagen, dass es ja im Verlaufe des Lebens aufgrund von Veränderungen der Lebensumstände, ne, je mehr man auch kennenlernt und je mehr Herausforderungen man auch so sieht und sich woanders entwickeln möchte, dass dadurch vielleicht auch Wichtigkeit oder dass man sich auch vermehrt durch andere Sachen definiert dann in dem Kontext und dass Sport nicht alles ist. Ich habe manchmal so das Gefühl, vor allem bei Leuten, die ein wenig älter sind, sage ich jetzt einfach mal, dass es da so wirkt, dass es so ein bisschen Schutzmechanismus ist, was opfern zu wollen für den Sport, um besser werden zu wollen, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist so ein bisschen, das ist natürlich jedem sich selbst überlassen. Jeder kann ja machen der Sport kann ja sein, was er für dich auch sein soll. Das ist absolut. Ja auch super. Aber ich wollte es vor allem auch immer nochmal aus der Perspektive beleuchten, dass es einfach auch super erfüllend sein kann, diesen Sport zu machen und dann natürlich auch vielleicht ein paar Sachen zu opfern. Es kommt ja auch drauf an, wie viel man dafür opfert. Und es wirkt jetzt eben nicht so, als wenn Powerlifting alles ist. Ne? Du hast ja auch erzählt, ne? Der Job, Freundin, Gym-Community ist ja auch
das,
ne, die Leute, die man da kennenlernt.
Sehr großer Punkt.
Alleine das Dasein, die Leute da zu haben. Es ist einfach so, kann, wenn man möchte, so ein cooler Bestandteil des Lebens sein, indem man da natürlich auch ein bisschen was opfern muss oder viel rein investieren muss, wenn man es möchte, um besser zu werden, ganz klar.
Ja, absolut.
Aber wollte ich nochmal so aufgreifen, weil mir das eben so mit in Gesprächen der letzten Zeit, vor allem beim bisschen älteren AthletInnen, aufgefallen ist, okay, es ist ein bisschen, was soll ich sagen, so ein bisschen negativer Blick drauf, überhaupt in den Sport viel zu investieren. Und eben auch so ein bisschen als Schutz gegen Enttäuschung. Ne? Okay, wenn ich auch nicht viel investiere,
ja, also 100%.
Wenn die Erfolge ausbleiben, ja, dann ist es so, sage ich jetzt einfach
mal. Ich finde das interessant, dass du das ansprichst, weil ich ehrlich das Gefühl habe, dass das auch sehr darauf ankommt, was für ein Mensch man ist, glaube ich. Ich muss sagen, wenn ich nichts dafür opfern würde, beziehungsweise wenn ich eine Sache mache, dann will ich eine Sache richtig machen. So. Und wenn ich ins Gym gehen würde und jetzt, also sind wir mal ehrlich, ich glaube nicht, dass es Powerlifter gibt, die großartig unter 2 Stunden trainieren. Und wenn man das jetzt auf 4-mal die Woche rechnet, dann ist das trotzdem eine ganze Menge Zeit. Also würde ich mir im Prinzip dann sagen, ey, ich investiere zwar super viel Zeit, aber gebe trotzdem nicht alles in dem irgendwie. Das geht für mich einfach nicht zusammen. Ne? Also jetzt, klar, Lebensumstände und so weiter. Und das kann super nice sein, das auch einfach so zu machen. Aber ja, für mich ist das klar, dass ich in der Situation alles gebe, wenn ich schon so viel Zeit aufwende.
Um vielleicht meine Gedanken da nochmal mit. Ich meine, wir haben so dieses Thema unidimensionale Persönlichkeit etc. schon häufiger aufgegriffen, dass es grundsätzlich sinnvoll ist, auch im Blick von, also wenn man mal ganz rauszoomt, warum machen wir Sport? Sag ich mal jetzt im eher ambitionierten Leistungssport, nenne ich es vielleicht mal, dann ist da sicherlich auch eine Komponente von Gesundheit und Lebensqualität, die da eine Rolle spielt. Ich habe häufig das Gefühl, dass Leute, ne, Grüße gehen raus, wer sich jetzt angesprochen fühlt, Leute, die mit Bandana, Dogtags und Kilo für Kilo Duftbaum am Rückspiegel ins Auto fahren und dann, keine Ahnung, komplettes 400 € SPD-Outfit haben, um 160 zu beugen. So, ich habe häufig da bei solchen Leuten das Gefühl, okay, Percy. das ist so eine Sache, also das ist quasi dann, dass der Sport zu einem Bereich der Selbstverwirklichung wird, weil es vielleicht anderswo fehlt. Und ich glaube, das Risiko, was das halt mit sich bringt, und das ist an sich eine Entscheidung, die ich vollkommen nachvollziehen kann, die ja auch menschlich ist, ja. Für mich stellt sich dann halt immer die Frage, okay, was passiert denn, wenn mal die sportliche Leistung dann plötzlich nicht da ist und du plötzlich nicht mehr die Möglichkeit hast, dich eben so zu identifizieren? Und das ist halt die, wenn es um Nachhaltigkeit geht und wenn es darum geht, dass wir den Sport auch treiben, um irgendwie ein gesünderes Leben zu führen, bis zu einem gewissen Punkt in bestimmten Aspekten, dann ist das natürlich ein Risikofaktor, über den ich mir Gedanken machen sollte und über den ich reflektieren sollte. Und wenn das eine Sache ist, bei der ich mich jetzt vielleicht, während ich das höre, angesprochen fühle und mir ein bisschen unsicher bin, ich bin gern bereit, auch darüber in Gespräche zu gehen. Und das gibt's ja überall. Ne? So bei uns sind es halt so die Kilo für Kilo Boys, in den USA sind es die Russell Boys. Ne? So, das sind dann so, ich weiß, wie nennt er seine Anhesphoral Nation oder wie auch immer. Ne? So gibt's ja auch dann immer die ganzen Namen und so weiter. Das ist ja ein Verlangen nach Zugehörigkeit, ein Verlangen nach Kompetenzerfahrung. Und dass dieses Verlangen dadurch zumindest mittelfristig gestillt werden kann, das ist richtig und das ist auch in Ordnung so, denke ich. ne, je, auch je nach Altersklasse, so kann man, wenn das jetzt so zwischen, gerade noch im späteren Teenalter, ne, bis frühe 20er, so, da ist das ja vollkommen normal auch, dass man da irgendwie so ein bisschen sich hier und da so ein bisschen dranhängt. Ja. Aber man sollte halt schon reflektieren, okay, ist das was, wo ich mich als Person, so, wie viel von mir macht das aus? Und wie viel von meinem Wohlbefinden macht das aus? Und wenn das eine hohe Zahl ist in Prozent, dann sollte ich mir vielleicht Gedanken machen, ob es noch andere Sachen gibt, die ich tun könnte, die mir da ein bisschen mehr geben. Weil, auch da wieder, wenn ich einen signifikanten Teil meiner Identität mit meinem Sport verbinde und auch mit meiner sportlichen Leistung, die gerade im KDK sehr objektiv messbar ist, also wirklich objektiv messbar, dann stellt sich ja auch die Frage, wie gehe ich damit um, wenn es mal nicht so gut läuft? Nicht nur, was passiert, wenn ich den Sport nicht mehr machen kann, sondern auch, wie ist denn mein Umgang mit schlechteren Tagen, schlechteren Einheiten? Das sind dann eben die Leute, die dazu tendieren, nicht vernünftig zu autoregulieren. Ja, weil diese Angst so stark davor besteht, dass wenn jetzt meine Trainingsleistung nicht die ist, die ich erwarten würde, dann ist meine Selbstwirksamkeit verletzt, dann habe ich keine Kompetenzwahrnehmung, dann stelle ich womöglich in Frage, oh, bin ich noch stark genug für meine Trainingsgruppe, ne, so für diese Zugehörigkeit, was denken die anderen wohl von mir? Und das sind halt so dann Faktoren, wo ich mir denke, vielleicht wäre es besser, einmal einen Schritt zurückzugehen, um mal zu gucken, okay, was gibt es denn noch so im Leben außer Arbeit und Kraftsport? Also und auch andere Interessengebiete einfach. Um auch, wie Percy sehr schön gesagt hat, sich auch einfach mal ein bisschen auszuprobieren und in unterschiedlichen Kontexten kennenzulernen. Ich für meinen Teil, ich bin wahnsinnig froh, dass ich so ein bisschen was von allem mitgenommen habe. Ne? Ich war jahrelang Zocker, so ohne Ende. Riven Top Lane Main, Platin 1, 99 LP. Yes! Chat restricted. Ich habe Bogenschießen gemacht, ich habe Fußball gespielt, ich habe Theater gemacht, ich habe mal ein bisschen was in der Forschung gemacht, ich habe in verschiedenen Student Societies in meinem Bachelor damals auch verschiedene Rollen gehabt und das sind alles Sachen und Erfahrungen, wo ich das Gefühl habe, dass das in Deutschland zumindest, so mit wenn man dem Pfad geht, den ich gegangen bin mit Studium und Co., ist das gar nicht so einfach, diese Kontexte zu finden, in denen man auch mal unterschiedliche Erfahrungen machen kann. Und da muss man halt ein bisschen auf die Suche gehen. Ja. Ich meine, gut, zum 1.4. gibt es diverse Cannabis-Clubs, in denen man sich auch engagieren könnte. Ja. Da gibt es sicherlich auch die eine oder andere Rolle, in der man sich ein bisschen verwirklichen kann. Aber ich meine, das liegt ja auf der Hand, dass wenn ich mich einzig und allein oder zu einem großen Anteil über meinen Sport und meine sportliche Leistung definiere, dass das langfristig keine gute Idee ist, das ja, ist klar.
Ja. Safe. Voll. Gut, dann haben wir das mal, den Aspekt der eindimensionalen Identität mal so ein bisschen auch nochmal anders beleuchtet, weil wir vermehrt ja in den letzten, also eigentlich in den meisten Podcast-Folgen drüber geredet haben. Das ergibt schon Sinn, sich in verschiedenen Kontexten mal so, wie Percy es ausgedrückt hat, die zu ergründen und zu gucken, mit viel Neugier, was Percy wohl ja sehr stark an den Tag bringt, wie sie es auch angehört hat, zu gucken, was ist denn außerhalb von Powerlifting was für einen? Aber die andere Seite auch mal so ein bisschen beleuchtet zu haben. Powerlifting ist halt auch, kann auch einfach ein, wenn es nicht das einzige ist in deinem Leben, super, super erfüllend sein. Und ich glaube, dass das viele auch sicherlich in der Trainingslaufbahn schon mal so erfahren haben. Genau.
Lass uns gerne die dritte Frage, die würde mich auf jeden Fall noch, also ich glaube, dass es, ich weiß, was ungefähr die Antwort sein wird. Aber ich glaube, der Wert, den deine Antwort da für andere haben wird, ist nicht zu vernachlässigen. Und das ist auch so ein bisschen, ist auch mein eigenes Anliegen hier jetzt mal so ein bisschen, dich als positives Beispiel zu nehmen, natürlich. Du bist ja jetzt seit du bei mir warst, einiges schwerer geworden. Ja, wir haben, glaube ich, so um die 111, 112 angefangen, irgendwie so vor vier Jahren.
Ja, so ungefähr.
Aktuell bist du so um die 128. Mit Wettkämpfen in der 120er. Jetzt kommt bei der DM startest du auch in der offenen. Das ist dann deine erste DM in der offenen Gewichtsklasse. Also wie war so für dich über die Zeit die Gewichtszunahme? Wie war das im Alltag? Und was waren so, wenn du zurückblickst, was würdest du vielleicht anders machen? Oder was waren Faktoren, wo du sagst, das hat richtig gut getan? Und bitte erklär mir, warum das Cardio ist.
Ja, geil. Let's go. Okay, also ich muss sagen, allgemein Gewichtszunahme bin ich, also ich nehme sehr, sehr leicht zu. Ich habe das Gefühl, manchmal ich schaue Essen an und ich nehme zu. es ist wirklich verrückt. Ich habe auch einen riesigen Appetit, einen riesigen Magen. Das ist sehr, sehr krass. Ich habe vor allem am Anfang von meiner Trainingslaufbahn habe ich sehr viel gecuttet, beziehungsweise was heißt sehr viel gecuttet, aber ich habe öfter mal gecuttet, so vielleicht alle 9 Monate mal so ungefähr. War auch tatsächlich dünner. Also ich hatte schon, war schon bei Körperfettanteilen von so 10%. Und ich glaube, dieser Anfang im Bodybuilding hat mir gezeigt, wie wahnsinnig flexibel und variabel mein Körpergewicht sein kann und dass es eigentlich nur von mir abhängt. Es hängt nur von mir ab, wie ich mich ernähre, wie genau ich darauf schaue und wie das mein Körpergewicht irgendwie beeinflusst. Warum ich das jetzt erwähne, ist, weil ich einfach in dieser Zeit habe ich gelernt, Körpergewicht ist tatsächlich nur eine Zahl. Und diese Zahl hängt nur von mir selber ab. Also wenn ich jetzt dünner sein möchte, dann reduziere ich meine Kalorien und fertig ist. So, das ist dieser, ich glaube, dieser Gedankengang, diese Erkenntnis hat mir vor allem in meinem Powerlifting-Weg extrem geholfen, weil ich diese Gewichtszunahme nicht gesehen habe als, oh mein Gott, ich werde jetzt fett und ich bin jetzt fett, weil es für mich einfach nur eine Zahl ist. Es ist für mich eine Zahl, die auf der Waage steht und diese Zahl hat ja auch nicht großartig viel mit mir zu tun, weil ich ja weiß, wenn ich möchte, dann kann ich sie einfach so wieder reduzieren. Und dieser Zusammenhang hat mir sehr dabei geholfen, diesen Schritt auch von 111 auf 128, ich war zwischenzeitlich auch schon mal auf 128, ich habe dann wieder unter 120 gecuttet und so weiter, den Schritt machen zu können. Wo ich gerade darauf zu sprechen komme, dass ich schon mal bei 128 war, das war, glaube ich, auch so der erste Punkt, das erste Mal, bei dem ich mich richtig unwohl gefühlt habe, bei 128 Kilo, ich glaube, vor der Junioren-DM 2022 müsste das, glaube ich, gewesen sein. Bin mir aber nicht ganz sicher. Da habe ich mich richtig unwohl gefühlt und richtig schwer. Alles ist mir richtig schwer gefallen und irgendwie auch, wie Paul schon angedeutet hat, meine Ausdauer hat zu wünschen übrig gelassen. Und das habe ich gemerkt einfach im Alltag, ne? wie alles schwer wird. Habe dann wieder unter 120 gehabt, habe mich natürlich super gefühlt. Ist auch crazy, dass ich mich mit unter 120 super fühle. Ne? Also ist vollkommen verrückt. Aber jetzt haben wir im Prinzip einen bisschen anderen Weg eingeschlagen. Ich habe jetzt nach der EM, die ich ja noch minus 120 gemacht habe, habe ich angefangen langsam zuzunehmen. Das war EM war ja im Oktober müsste das gewesen sein. Ja, ja. Oktober. Und von da aus haben wir einfach langsam zugenommen. Also da 120 Ausgang im Prinzip. Sind wir dann bei 123 beim NRW Cup gelandet oder so, 123 oder 24 und jetzt sind wir bei 128, also haben im Prinzip einen leichten Überschuss gefahren. Ich muss dazu sagen, ich track keine Kalorien, kein bisschen, nichts. Ich esse nur nach Gefühl, schon immer. Und das funktioniert für mich auch am besten. Ich kenne meinen Magen und ich weiß, wie viel reinpasst und wenn ich abnehmen will, dann esse ich halt weniger, ne? Dann esse ich halt keine Süßigkeiten, keine Brezen so. Ja, jetzt kam aber noch dazu, dass Paul im Prinzip gesagt hat, yo, lass doch mal ein bisschen Cardio einbauen. Vor allem, wenn du schwerer wirst, dann wird das dazu führen, dass du dich deutlich besser fühlst. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, in dem Call dachte ich mir so, was labert der da jetzt? Das kann nicht sein. Er will doch jetzt nicht, dass ich anfange, Cardio zu machen. Aber ich muss sagen, ich mache jetzt ziemlich gern Cardio. Ich mache einmal die Woche, also am Samstagstag, das ist sozusagen der Tag, also ich habe am Sonntag frei und am Montag habe ich wieder meinen schweren Beugetag. Da habe ich am Samstag 6 bis 10 Sätze waren es bis jetzt. Hit auf dem Airbike. Da mache ich 15 Sekunden Belastung, 45 Sekunden Entlastung. Also 15 Sekunden wirklich RPE 9,5. Also wirklich, dass ihr nicht mehr könnt. So. Und dann sind es 45 Sekunden langsam radeln und dann wieder 15 Sekunden Gas geben. Und das halt 6 bis 10 Mal. Trust me, probiert es einmal aus. Ihr werdet komplett verrecken. Es ist krank. Es ist krank, wirklich. Aber die Anpassungen sind verrückt. Also die Geschwindigkeit, in der ich da Anpassungen gemerkt habe, ist unnormal. Ich bin jetzt bei 128 Kilo. Ich schaue jedes Mal im Spiegel. Ich denke mir, ich habe mindestens 2 Kilo verloren. Habe ich aber nicht. Es ist wirklich krank. Ne? Also auch wenn ich rausgehe, ich merke, und das sind diese kleinen Sachen. Ne? Ich merke, ich verliere, ich habe nicht mehr dieses, boah, ich kann fast nicht mehr atmen, so dieses, ich muss nach Luft schnappen fast schon. Allein, dass das nicht da ist, ist ein riesen, 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 riesen Punkt vom Wohlbefinden her. Ja, und ich fühle mich super, super gut gerade. Also ich bin immer noch eher auf dem Weg in die 120er, das sage ich jetzt nicht, ne? Also ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt unbedingt einen Öffnen starten will, vor allem, weil ich gerne kompetitiv bin, ne? Also ich halte gern mit, zumindest ein Stück weit mit der Weltspitze mit und Jesus ist nicht das, wo ich hin möchte und wie ich aussehen möchte, das ist nicht, ja, das ist nicht mein Ziel. Aber ja, das hat mir jetzt auf jeden Fall sehr geholfen und ich wiege gerade 128 Kilo, ich fühle mich super, mein Training läuft super, wie Paul schon gesagt hat, ich starte jetzt seit plus 120 bei der aktiven DM. Und ja, einfach ein bisschen Gewicht herumschieben.
Klingt gut. Vielleicht, weil wir es in dem Kontext nochmal kurz einwerfen können. Paul muss ja gleich los. Weil die Frage halt auch 3000 Mal so kam, ne? Und du jetzt auch schon darüber geredet hast, dass du keine Kalorien trackst und so. haben wir die Frage bekommen, wann du Proteine isst.
Ja.
Also, wie sieht's Protein-Intake-technisch bei dir aus?
Also, Protein-Intake-technisch sehr schwer. Das ist glaube ich, auch mein größtes Laster. Muss ich zugeben. Ich war schon immer sehr schlecht darin, viele Proteine zu essen. Ich muss sagen, dazu, ich bin laktoseintolerant. Meine Freundin ist so halb vegetarisch, also jetzt, die sagt jetzt nicht, ich bin Vegetarier oder so, aber sie isst halt einfach kein Fleisch. Und ich bin da eigentlich auch schon so mit dabei, weil, ja, wenn, vor allem wenn sie kocht, so, wer bin ich jetzt zu sagen, mach mir das, so. Und ich, also mir schmeckt halt auch das, was sie kocht, so, deswegen, I don't really care. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen natürlich, dadurch fällt Fleisch weg und es fällt eigentlich auch Milchprotein weg, zumindest zum großen Teil. Ja, und dann könnt ihr euch vorstellen, also normalerweise, ich komme auf jeden Fall normalerweise nicht, also vor allem vor meiner ein bisschen Umstellung, ich habe jetzt so ein bisschen, ich habe schon einen richtigen Schritt gemacht.
Moment, ich kann mal einmal kurz einhaken. Folgende Szene. Wir hatten den ultra übel stressigsten Rückflug aus Rumänien überhaupt, weil Percy verkackt hatte, online einzuchecken und dann unklar war, ob er mitfliegen könnte auf dem Rückflug und dann ging es noch gerade so. Und da sind wir auf dem Rückweg vom Flughafen bei Burger King angehalten und haben uns was zu essen geholt und haben ein bisschen über Percys Ernährung gequatscht. Und dann sagt Percy, ja, so an guten Tagen käme er so auf 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht.
Es ist halt so, ne? Also, ich sag's euch ehrlich, ich esse eine Menge an Reis. Ich esse eine Menge an Reis. Es ist halt, ja, ich weiß nicht. Kohlenhydrate sind mein Game. Ich liebe Kohlenhydrate. Und ich fühle mich mit Kohlenhydraten auch einfach gut, ne? Das muss ich dazu auch sagen. Also, das ist halt so, über die Zeit habe ich gemerkt, was tut mir gut auch fürs Training, ne? Wo fühle ich mich gut mit dem Training? Und das war halt eher weniger Protein. Das heißt jetzt nicht, dass das für jeden so ist oder so. Und ich sage auch nicht, dass das optimal ist für mich, ne? Auf gar keinen Fall. Mhm. Also ich gebe mir da auch Mühe. Ich denke, ich bin jetzt so, ich komme jetzt so an den meisten Tagen auf 200 Gramm Protein am Tag. Das sind schon so 1,6 wahrscheinlich so ungefähr.
Das ist ja.
Irgendwie
ja.
So. Das ist immer noch wahrscheinlich nicht ganz optimal, aber ich fühle mich auf jeden Fall jetzt so, als würde ich auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen. Ich gebe mir auch sehr viel Mühe jetzt nicht mehr. Ich habe normalerweise auch immer nur zweimal am Tag gegessen. Das kommt auch noch dazu. Ich habe eigentlich Frühstück sehr groß, Abendessen sehr groß. Das war's. Ja, da merkt man halt wieder, ich esse halt wirklich intuitiv eigentlich nur. Also bei mir ist es eigentlich intuitives Essen. Es hat nichts damit zu tun, dass ich mir großartig Gedanken darüber mache. Aber auch einfach, weil ich diese Freiheit in meinem Leben, die genieße ich auch, muss ich sagen. Also ich genieße es einfach. Ich gehe irgendwo hin, jemand fragt mich, ob ich was essen will und ich sage einfach, ja, natürlich. So,
okay, also hätte ich gedacht, dass da oder mal anders gefragt, wie war das denn, wenn du das noch weißt, früher, so ein bisschen zurückblickend auf deine Anfangszeit trainingstechnisch, ist das schon ein Thema, was sich durchzieht seit immer?
Ich habe tatsächlich für einen Zeitraum von, ich glaube, 3 Monaten oder so mal mein Essen getrackt. Vor allem in der Zeit, wo ich gecuttet habe, da habe ich öfter mal getrackt. Und ich muss sagen, also es hat funktioniert, ne? Ich habe abgenommen und es war auch genau so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Also alles war passend, aber ich muss halt sagen, das Essen, also ich mag Essen, weil Essen gut schmeckt und mir Essen Spaß macht. Und ich finde, diesen Aspekt von Essen möchte ich auch nicht so verloren gehen lassen. Und das war halt das, was ich in der Zeit so das Gefühl hatte, das geht krass verloren, wenn ich wirklich halt schaue, so ey, ich habe jetzt noch die Kalorien offen, kann ich das und das überhaupt noch essen? So, da habe ich das Gefühl, ich schränke mich super, super krass ein. Ja, und das wollte ich halt nicht in dem Kontext. Und deswegen, ja, bin ich da ganz schnell wieder von weggegangen. Und ja, bis zum heutigen Tag zieht es sich halt so durch, dass ich das irgendwie so intuitiv mache, so wie es halt gerade passt.
Ja, also schon eigentlich, so wirkt es die meiste Zeit deiner Trainingslaufbahn recht intuitiv. Okay, ich würde mal sagen, also wenn man sich mal deinen Leistungsverlauf anschaut, hat das ja funktioniert, sage ich mal. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, hier, auch an Paul, du, ja, dann lass bei 0,8
ja,
Gramm
ja.
Mal Kilogramm Körpergewicht, so, ne? Das jetzt auf gar keinen Fall. Guckt Paul auch schon komisch, böse. Aber es hat er bisher, also hat er ziemlich gut funktioniert. Hast ja scheinbar auch viel richtig gemacht, vor allem was auf bestimmt fernab
das
dessen.
Das ist halt das, ne? Also ich habe wirklich zum Frühstück, vor der WM habe ich zum Frühstück teilweise 6 Brezen gegessen. Das war mein Frühstück. Also wirklich, ne? Also.
Und abends so einfach eine ganze Packung Ofenkartoffeln.
Genau.
Als eine Mahlzeit.
Also 750 Gramm Kartoffeln und morgens 6 Brezen. Das waren so manche Tage, ja. Das kann schon passieren. Also,
aber ich glaube, was, ne, um das vielleicht nochmal umzudrehen, so, ja, das, ne, lang nicht optimal, aber, und das ist ein sehr wichtiges Aber, ich glaube, das unterstreicht halt auch einfach nochmal für viele andere, so, es ist wirklich kein Stress, wenn man mal ein paar Tage nicht auf sein Eiweiß kommt. So, das, so, bevor ich mich zwinge, mir irgendwie, weil ich spät arbeiten musste, mir irgendwie um 12:30 noch einen Shake, so einen dickflüssigen Shake mit 60 Gramm Whey runterwürgen muss, bevor ich schlafen gehe, so, geh lieber eine halbe Stunde früher schlafen. Das wird einen größeren Unterschied machen. Auf Dauer.
Bin ich auch bei, absolut. Gudi, ich glaube, wir haben da eine sehr schöne Folge zusammenbekommen und wir haben eigentlich noch einiges, ne, hier offen, ne, noch ungefähr, ja, immer noch alle Fragen offen eigentlich. Vielleicht gibt's ja noch eine zweite Folge irgendwann, wenn du Bock drauf hast, wenn sich das irgendwie so ergibt, dass wir das nochmal machen können. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dich so ein bisschen näher kennenzulernen. Ich glaube, da haben wir vieles schon mal erfahren über deinen sportlichen Werdegang bisher, als auch Background. Danke auch an dich, Paul, dass du auch wieder dabei warst. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, vielleicht jetzt einmal an die Zuhörenden, für die nächste Folge immer wieder an uns schreiben. Themenwünsche, Gastvorschläge, immer wieder her damit. Oder falls ihr auch noch weitere Fragen an Percy habt, für die vielleicht dann nächste Folge, auch einfach rein an uns schreiben. Und ansonsten bedanke ich mich für eure Zeit.
Danke, danke. Percy, gibt's von deiner Seite noch irgendwas, was du shoutouten willst oder so?
Shoutouten will.
Gute Sache. Irgendwelche Sponsoren oder so?
Nee. Ich weiß nicht, ob ich dazu verpflichtet bin, also sage ich einfach nein. Ich danke euch vielmals, dass ich dabei sein durfte. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das nochmal machen. Ich fand es super, super entspannt. Auch vielen, vielen Dank fürs Vorbereiten vor allem. Das war sehr cool. Ja, hey, man muss ja wirklich sagen, das war sehr gut vorbereitet. Und ich glaube, Kevin macht da einen echt guten Job.
Ja, das macht er wirklich. Macht euch noch einen schönen Tag. Bis denn.
Ebenso. Ciao, ciao. Bis.